Ich begrüße euch zum Chaos-Seminar. Heute mit dem Thema Charsets, Encodings und Fonts. Oder auf Deutsch Zeichensets, Zeichenkodierungen und Schrifter. Wobei das war jetzt Schwäbisch, glaube ich. Wie ist zu dem Thema Komma? Eigentlich war das ganz einfach. Ich bin da morgens aufgewacht und dann denke ich, mache mal einen Vortrag zu dem Thema. Dann habe ich Mail geschrieben und deshalb stand ich halt da. Aber das Thema beschäftigt mich schon ein bisschen länger und deshalb war das letztendlich dann nur der Auslöser, jetzt mal was dazu zum Erzählen. Weil das Thema, das eigentlich beschäftigt mich das schon seit der Zeit, wo ich selber nicht so richtig drüber Bescheid gewusst habe. Und jetzt ist es auch so, dass ich nicht sagen würde, ich bin da jetzt der Obercrack in dem Thema, aber ich denke, ich weiß genug, um was zum Vermitteln. Das Interessante an dem Thema Komplex ist, dass es erschreckend viel Unwissenheit gibt. Und vor allem nicht wie üblich sehr viel Unwissenheit bei den User und Verständnis bei den Programmierern, bei den Informatikern. Nee, bei dem Thema ist irgendwie anders. Da weiß niemand so richtig Bescheid. Also auch die Informatiker, die allermeisten, wissen nicht so wirklich, was da wie zusammenhängt. Bitte? Ja, die Medieninformatiker, da kennen sie sich aus. Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert, das ganze Thema. Und trotzdem gibt es einfach Unwissenheit von vorne bis hinter. Und deshalb bin ich halt da, um mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Was ich halt nicht mache, ist eure Unicode-Probleme zu lösen. Also dazu müsste da jemand anders suchen. Ich habe das machst du dann im nächsten Vortrag, oder? Ah, okay. Okay, sehr gut. Nee, also Folgevortrag kommt, das finde ich sehr gut. Ich werde mich auf einer konzeptionellen Ebene hauptsächlich bewegen. Und insofern löse ich dann doch wieder eure Encoding-Probleme, weil wenn ich euch irgendwas vermitteln kann und ihr könnt das weitergeben und so, irgendwann lernen vielleicht mal die Informatiker das Thema zum Verstande und dann funktionieren die Systeme auch einfach so. Zum Beispiel wie das System, das ist hier der Anfang von meinem Paper zu Plan 9 und in Plan 9, da funktioniert es halt einfach so. Da hat man keine Encoding-Probleme. Aber in der Rest von der Informatikwelt, da sieht es leider ganz anders aus. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die meisten Informatiker keine Ahnung haben, was es da wirklich so genau auf sich hat. Plan 9 ist ein Betriebssystem. Man könnte sagen, der Nachfolger von Unix. Die damals Unix geschrieben haben, die haben irgendwann, wo Unix immer kommerzieller geworden ist und verkauft worden ist und die große Firma eingestiegen sind, haben die angefangen, ihre Unix-Version weiterzuentwickeln. Und haben nicht so arg auf Kompatibilität geachtet, sondern haben gesagt, wir möchten Sachen ausprobieren, wir wollen Probleme lösen, wir wollen auf das Thema Netzwerke eingehe, was es bei Unix eigentlich gar nicht gibt. Unix war immer so ein Einzelrechnersystem. Und Plan 9 unterstützt eben Netzwerkfähigkeit ganz grundlegend. Und unter anderem kann es halt einfach auch mit beliebiger Art von Schriften, wie man hier im Beispiel sehen kann, kann es halt einfach umgehen. Und das schon seit Anfang der 90er Jahre. Genau, also vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal zu der Informatikwelt zu kommen, wo es das in alle Systeme einfach so funktioniert. Und deshalb bin ich eben auch da. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Google ist ja innovativ, das sind Personen, die kennen sich einfach total gut aus. Könnten wir meinen. Hier hat es einen Blogpost vom offiziellen Blog. Und da steht drin, dass, zwar in der zweiten Zeile, dass Unicode jetzt im Web verbreiteter ist als alle anderen Encodings. Und dann kommt hier unter geht es dann weiter mit anderen Encodings wie ASCII, Latin One oder Unicode eben. Und da denke ich, hier sieht man eben schon wieder Erfolge von dem Verständnisproblem. Bitte? Welches Unicode? Kann man sich sicher auch fragen. Da wollte ich nicht drauf hinaus. Genau, welche Codierung? Welche Codierung von Unicode? Also hier kommen wir jetzt so langsam näher zu dem, was ist eigentlich Unicode? Was sind eigentlich Codierungen? Was genau, wie hängt das zusammen? Und da würde ich gern euch jetzt mal bitte hier in die drei Kategorien Zeichensatz, Encoding und Font mal ein paar Beispiele zum Nenner, die ich da einordne. UTF-8, wo willst du das? So, jemand anderes? Weitere Vorschläge? Also ihr müsst ja nicht ganze Reihe ausfüllen, sondern einfach wo würdest du das einordnen? V-I-S. Okay. Ja, ASCII, wo kommt's hin? Ja, überlegt mal ein bisschen. Das ist das gleiche wie Latin One. Ja, das spare ich mir jetzt mal. Also ich kenne mich mit Windows nicht so aus. Wie ist das 12? Ist hier irgendwo gestanden, glaube ich. Ups. Das hier. Also mache ich es mal so viel echter. Also gehört da und da. Okay, sonst noch jemand was? Nochmal zu ASCII. Sind euch da jetzt einig oder der Vorschlag? Was muss mit ASCII? Was meinte der andere? Also sagst beides. Und du sagst vielleicht aber Charset. Ich schreibe hier mal eine 7-Bitner. Ja. Bitte? der Begriff Charset ist bestimmt älter. Weil der wird in, im Dokument zu ASCII wird er erwähnt.
Okay, ich habe noch eins. CodePage 58.
Wohin?
Charset. Hätte ich geraten. Weiß ich nicht. Das ist jetzt mal total geraten.
Okay. So, ich denke, jetzt haben wir mal ein bisschen Übersicht. Das hier ist ganz so leer, ist, gell? Was bitte? Das ist nochmal was ganz anderes hier. Ja, wir müssen jetzt hier mal, glaube ich, beenden. Ich denke, wir haben eine ganz gute Übersicht hier hingekriegt. Und es hat auch sehr schön gezeigt, dass es hier noch ein gewisser Aufklärungsbedarf gibt. Das finde ich schön, weil das bestätigt, dass eben auch die Informatiker von dem Thema komplex eigentlich keine Ahnung haben. Okay. Ich will mal bei den Fonts anfangen, weil die sind mir am wenigsten wichtig. Das machen halt eher so Medieninformatiker. Das interessiert uns gar nicht so arg, aber da ist der Einstieg ganz recht gut und recht einfach. Was ist ein Font? Ein Font ist das, was nachher die Buchstaben aufs Papier oder auf dem Bildschirm macht. Ein Font ist notwendig, dass hier auf der Website irgendwie was zum Lesen ist. Und letztendlich ist ein Font eigentlich nur sowas wie eine Tabelle, wo, also vereinfacht, und ich habe gesagt, ich will was Strukturelles vermitteln, wo hier links irgendeine Character-ID, irgendeine Zeichen-ID ist, eine Nummer oder Name oder irgendwas, und hier sind auf rechter Seite sind irgendwelche Zeichenanweisungen, wie das Zeichen zum Zeichnen ist. Hier steht sowas drin wie Line to oder Curve to oder irgend sowas. Steht auf der Seite, und auf der Seite ist einfache Angabe das Zeichen groß A. Ja, auf die Frage kommen wir später noch zurück. Also ein Font hat eine Liste, wo alle Zeichen, die er unterstützt, drin sind und zu jedem Zeichner die Anweisungen, wie das zum Zeichnen ist. Da gibt es verschiedene Formate dafür, wie man das Ganze ablegen kann. TrueType ist eins, OpenType oder Adobe T1 und noch verschiedene andere, die alle letztendlich strukturell so funktionieren. Da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Ja. Der Unterschied zwischen TrueType und OpenType und so weiter. Wer hier noch an der Uni ist, da gibt es alle paar Semester gibt es da ein Seminar vom Borchert dazu, digitale Typografie, da wird das ganz genau im Detail erklärt. Da gibt es auch die Folien gibt's online. Und sonst einfach in der Wikipedia nachlesen. Prinzipiell sind alle Fonts sind so aufgebaut, egal ob es Bitmap-Fonts sind oder Vektor-Fonts. Ist das jedem klar, was ein Bitmap-Font ist und was ein Vektor-Font ist? Okay. Ein Vektor-Font hat Zeichenanweisungen. Das heißt, zum Beispiel AO wäre im Vektor-Font, wird das heißen, um den Punkt an der und der Stelle zeichne einen Kreis mit Radius so und so. Und hier haben wir halt irgendwelche x- und y-Koordinate von meinem Ursprung. Und hier haben wir einen Radius und zeichne einen Kreis. Das wäre die Anweisung, die hier drin steht. Hier steht irgendwie O. Und hier steht drin Circle. So, und wenn man jetzt das O kleiner oder größer haben will, dann nimmt man einfach, also skaliert man das einfach im Koordinatensystem, nimmt man jeden Wert einfach mal 2 oder sowas. Und dadurch wird es immer ein exakter Kreis, in dem Font, wo jetzt das O einfach ein exakter Kreis ist. Egal wie groß oder klein der Buchstabe ist, er wird immer so ausgerechnet, wie er zum Zeichnen ist. Und danach wird er gerastert, das heißt, danach guckt man über wie viele Pixel müsse das sein und sagt dann, der ist schwarz und der ist weiß und so. Im Gegensatz dazu ein Bitmap-Font, der hat eine fixe Größe. Da ist zum Beispiel definiert, das ist jetzt ein Bitmap-Font für das Pixelmaß, das ist jetzt hier, was sind das, 6 auf 5 Pixel. Und wenn ich da jetzt O haben will, dann ist das halt der schwarz, der schwarz, der schwarz, der schwarz, der schwarz. Das ist einfach die Angabe, welche Pixel schwarz sind. Das wäre jetzt das O im Bitmap-Font und das wäre das O im Vektor-Font. Wenn ich das O vergrößern will, dann wird es halt pixelig. Wenn ich das O vergrößern will, ist immer ein perfekter Kreis. Allerdings, wenn man jetzt das O von dem Vektorfont in einer ganz, ganz kleinen Schrift macht, dann wird es vielleicht genauso aussehen. Also nur genau dann, wenn eben das O so klein gemacht werden soll, dass es gerade hier noch 5 auf 6 oder 6 auf 6 Pixel ist, dann wird es vielleicht genau die gleiche Form ergeben. Aber das kann ich eben auch riesig machen und dann sieht es aus wie ein perfekter Kreis. Und wenn ich das riesig mache, dann sieht es halt eben so aus. Okay, es gibt ziemlich viele Fonts, hier ist nur eine winzige Auswahl, es gibt Tausende oder Hunderttausende verschiedene und die unterscheidet sich in erster Linie anhand vom Aussehen von den Zeichen. Also das Zeichen A kann in einer Font so aussehen. Das kleine A, im anderen vielleicht so, in einem kursiven Font vielleicht so, oder noch ganz anders. Das kleine A wird eher wie ein Alpha aussehen, sondern das wird schon wie ein kleines A aussehen. Aber wie genau hier jetzt Schnörkel dran sind, oder ob das hier unten Serife hat oder nicht, oder hier Serife oder nicht, das ist eben bei den Fonts unterschiedlich. Das sind einfach jedes Mal unterschiedliche Zeichenanweisungen, die der Font-Designer eben sich aussuchen kann, wie das aussehen soll. Und dementsprechend wählt man eben seinen Font nach dem, was man gern hat, was einem gefällt. Also das ist mal das erste Unterscheidungsmerkmal von den ganzen Fonts. Wie sehen die Buchstaben aus? Die Fonts unterscheidet sich aber auch in der Anzahl der Zeichen, die sie unterstützt. Also ich habe gesagt, die sind an sich so eine Tabelle, da sind hier irgendwelche Zeichen drin und hier Zeichenanweisungen. Und jetzt gibt es halt Fonts, die haben eine Zeichenanweisung für sowas wie das scharfe S. Und manche Fonts haben das halt vielleicht nicht. Wenn es irgendein Amerikaner den Font entworfen hat, dann macht er da vielleicht kein scharfes S rein. Es gibt manche Fonts, die haben eine Zeichenanweisung für das große scharfe S, was ja ein sehr spezielles Zeichen ist. Und die allermeisten Fonts haben das nicht. Es gibt Fonts, die haben ein griechisches Alpha und manche haben es halt nicht. Und da sind die Unterschiede riesig. Also manche Fonts, die haben 100 Zeichen und manche haben 10.000 Zeichen. Das kann man sich einfach auflisten lassen. Das will ich mal euch zeigen, wie man sich von irgendeiner Fontdatei oder zumindest von TrueType und OpenType sich anzeigen lassen kann, welche Zeichen da drin stecken. Das Tool dazu heißt OTF-Dump. Und jetzt nehmen wir vielleicht mal hier eine Schrift. Also das ist jetzt TrueType. Ein TrueType-Font sieht man an .ttf. Ne, das ist nicht wie bei deinem Programm. mein Prompt, der lacht hier immer. Also OTF-Dump-C, das heißt, liste mir die Characters auf von der Datei und die Pipe nach Less, damit man es halt ein bisschen besser angucken kann. Und das ist jetzt sowas wie die erste Spalte von der Tabelle hier unter. Also hier steht eben drin, zum Beispiel das Zeichen groß E ist Teil von der Font, Teil von dem Font. Die Informationen, die können wir uns hier jetzt eher schenken, das ist die Breite von dem Zeichen. Also da sieht man zum Beispiel, dass das große M deutlich breiter ist wie das große I. Das ist bloß so eine Bounding Box. Das ist jetzt hier irrelevant. Hier die zweite Spalte, das ist eigentlich das, was uns interessiert. Nämlich die verschiedenen Zeichen, die unterstützt werden. Hier Großbuchstabe, dann kommen Kleinbuchstabe. Und dann kommen eben auch Zeichen, die irgendwie einen anderen Namen haben. Hier ein Punkt, ein Doppelpunkt, Strichpunkt, Ausrufezeichen, großes E wahrscheinlich. Ja, also Combined Characters, da kommen wir vielleicht irgendwann später nochmal drauf. Hier muss man einfach bleiben. Ah ja, genau. Hier. Also dann ist das wahrscheinlich so AE so. Sowas. Das wird wahrscheinlich dann das AE hier sein. Genau. Das ist hier nur die Breite, das ist eben die Ausgabe von dem Programm. In dem Font selber, da hat es für jedes von den Zeichen eben dann noch die Anweisung, wie das zum Zeichnen ist. Und wie die Anweisung hinterlegt ist, das ist dann unterschiedlich, je nachdem, was für Fontformat man hat. Gute Frage. Ich kann nicht sagen, wieso hier nochmal das B und das A da ist. Ich kenne das Tool des OTF-Dump auch nicht gut genug, was es da wirklich genau auswertet. Ob das jetzt, wir können ja mal gucken, das A ist hier 668 breit. Ah ne, das liegt nur daran, dass es hier fehlt. Genau. Also das ist nicht so sortiert, wie man es wahrscheinlich erwarten wird. Genau, und dann ist hier, hier Ligatura gibt es noch, FI und FL zum Beispiel. Und dann ist hier auch schon vorbei mit dem Font. Wir können ja mal gucken, wie viele Zeile hat er. Hier 100 außer 40 Zeichen. Da gibt es immer auch noch sowas wie NotDev. Das ist so ein Fallback. Jedes Zeichen, das nicht Teil vom Font ist, wird dann mit so einem 4 gecached dargestellt oder mit so einem Fragezeichen oder so. Irgendwas, was er nicht kennt. Okay, 140 Zeichen. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo auch eine andere Schrift da. Hier Linux Libertine. Das ist ein freier Font, den ich ziemlich gut finde. Der hat knapp 2500 Zeichen. Wenn man da mal reinguckt, da kommt am Anfang dann genau das gleiche, was man schon kennt. Und dann gibt es aber hier eben auch schon sowas wie Währungen, Währungssymbole, Copyright, das hat vorher alles gefehlt. Und dann auch Zeichen, die jetzt irgendwie solche Namen haben. Das hört sich stark nach Unicode an, da kommen wir später nochmal dazu. Auf jeden Fall gerade das, hier war Griechisch gerade. Also es geht hier halt ziemlich lang weiter. Ja, römische Zahlen und so weiter. Okay. So viel zu den Fonts. Gibt es da eine Frage dazu? Ich wollte nur sagen, wie sie sich unterscheidet. Sie unterscheidet sich am Aussehen natürlich, an der Anzahl der Zeichen, die sie unterstützt. Da waren wir. Die Fonts unterscheidet sich auch in ihrer Qualität. Da könnte man sagen, das ist eigentlich das gleiche wie das Aussehen. Aber es gibt schon noch weitere Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel das Kerning, wie gut das ist. Also wenn ich irgendwo groß A habe und groß V, wie groß ist der Abstand hier dazwischen? Wenn ich da jetzt so denke, dann ist der Abstand zu groß. Okay. Ich schiebe es ein bisschen hoch. Okay, A und V. Jetzt habe ich hier mal so Bounding Box herumgelegt. Wenn man die einfach aneinander schiebt, dann ist der Abstand zu groß. Deshalb gibt es Kerning-Werte. Das sind einfach auch Tabellen, wo sagt, wenn V nach A kommt, dann schiebt sie ein bisschen näher zusammen, nämlich um den Wert so und so. Und dann sieht es halt eher so aus und ist schon schöner zum Lesen. Also wenn ihr eine Schrift ohne Kerning habt oder mit schlechtem Kerning, das vergeübtes Auge sieht das schrecklich aus. Da passen die Wörter nicht mehr so richtig zusammen. Sowas ist in bessere Fonts eben besser hinterlegt oder überhaupt hinterlegt. Und es gibt sowas wie Hinting. Das ist dazu da, wenn man von der Vektordarstellung, wenn man die rastert, also um sie nachher darzustellen, muss man wissen, welche Pixel müssen wir jetzt anmalen. Das nennt man Rasterung. Um da auch bei so ganz kleinen Schriften, also wenn ich nur noch so wenig Pixel zur Verfügung habe, um da alle relevante Informationen immer noch zum Erhalten. Das heißt Hinting, man gibt so Hinweise, die Hinweise sind im Font hinterlegt, welche Striche besonders wichtig sind und welche nicht so wichtig sind. Also Serife ist nicht so wichtig, die kann dann irgendwann wegfallen. Wenn man das kleine M nimmt, zum Beispiel, das sieht vielleicht... so aus. Und da könnte so Hinting eben dann wird dafür sorgen, dass die Bögen, also die Verbindung hier oben auf jeden Fall erhalten bleibt. Ob hier unter das verbunden ist oder nicht, das ist dann egal. Hier die Feinheiten hier können wegfallen, aber hier unter diese Riefe und diese Riefe, die sollten wir vielleicht erhalten, weil die ist ein bisschen wichtiger. Auch ist es schön, wenn die Abstände gleich sind und wenn die Stämme hier, wenn die auch gleich dick sind. Sowas, das wird man dann versuchen, über Hinting abzudecken, was bei großen, also wenn man viele Pixel zur Verfügung hat, ist das vernachlässigbar, aber bei sehr kleinen Schriften ist das wichtig. Da habe ich euch hier ein Beispiel dabei. So, das ist die Schrift Linux Libertine. In alle drei Fälle. Jeweils in der sehr, sehr kleinen Schriftgröße. Was sind vielleicht 7 Punkte oder sowas. Und das obere ist ohne Hinting. Wenn man da jetzt das große P hier anguckt, dann sieht man schon, hier sind Sachen verloren gegangen. Auch beim B ist was verloren gegangen. Auch das E, das ist unschön, solche Informationen zum Verlierer. Deshalb setzt man Hinting ein. Das ist jetzt ein mittlerer Fall. Sieht man hier, das B ist wieder ganz, das E, der wichtige Strich beim E, der mittlere ist ziemlich wichtig, um das E vom C zu unterscheiden, ist hier erhalten. Und auch das P sieht deutlich besser aus. Und der untere Fall, das ist jetzt ein besseres Hinting, die haben irgendwann das Hinting mal überarbeitet. Und da sieht man jetzt gerade beim B zum Beispiel den Unterschied, wie das jetzt deutlich besser ist, wie mit dem schlechten Hinting in der Mitte und noch viel, viel besser, wie ohne Hinting ganz oben. Das sind dann Qualitätsmerkmale von der Schrift. Genau, der mittlere Strich hat sich weit nach unten verschoben. Mhm. Der Font ist der gleiche. Aber hier sind wir jetzt auf so einer kleinen Schriftgröße, dass man halt. Ja, man hat halt hier irgendwo so Pixelzeile und hier so eine Pixelzeile und der Strich sollte jetzt eigentlich hier irgendwo in der Mitte sein. Und im einen Fall wird er halt oben, Merkmal, und das andere Mal unter. Also man muss sich halt entscheiden, irgendwo, wo mache ich jetzt den Strich. Und ganz ohne Hinting fällt er vielleicht weg, weil er irgendwie gerade so zwischen die Pixel liegt. Und hier sind jetzt vielleicht so Einstellungen drin, wo man sagt, naja, lieber machen wir sie gleich groß, wie dass das untere Ding viel größer wird wie das obere. Wenn man die Schrift jetzt größer skalieren wird, dann würde die Darstellung sich immer mehr annähern und bei der ganz großen Schriftgröße sehen alle drei Zeilen identisch aus.
Thema Ligaturen. Sind die Ligaturen abgebildet wie Skirning oder sind die einzelnen
Charakter? Ligaturen, also F und I zum Beispiel. So, das F ist halt meistens hier so ein dickes Ding hier oben dran. Und wenn jetzt hier I kommt, dann wird man das irgendwie hier so zusammenziehen und den Punkt dann vielleicht weglassen, weil der hier sowieso schon drin hängt. Das ist dann ein Zeichen. Und das war auch hier drin. Können wir gerade nochmal gucken. Ja, ne, ich glaube, das war ein anderer Font. Hier, FI und FL ganz oben. Das ist eben ein Zeichen, das heißt FI oder FI-Ligatur. Keine zwei Zeichen. Okay. So viel zu Fonts.
Hast du dieses Ziel schon mal mit Unifonts
Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das nicht mit Unifont laufen lassen. Ich habe auch Unifont bestimmt gar nicht installiert. Ja, ich habe bloß so ein paar Klassiker halt drauf und sonst nehme ich fast alles Linux Libertine. Aber es wäre natürlich interessant, mal zum gucken, welche Schrifte wie viele Zeichen beinhaltet. OTF-C und dann irgendeine TTF oder OTF Datei.
Vielleicht noch ein Hinweis, dass es auch Monospace-Fonts gibt, wo jeder Buchstabe gleich breit ist und dass das durchaus für manche Dinge
Genau, es gibt Monospace-Fonts und genau, wie heißt die andere? Proportionalfonts, genau. Die ganze Pixelfonts, die sind immer monospaced. Weil, oder? Nee, nicht, aber meistens, sagen wir so. Meistens. Das sind im Normalfall die, die man im Terminal benutzt. Jedes Zeichen ist gleich breit. Beim Programmierer ist es ganz nett, weil dann weiß man, was untereinander ist. Und es gibt Proportionalfonts, die ich hier habe. Hier steht ja immer die Breite drin, also das impliziert dann eigentlich schon, das ist ein Proportionalfont, weil hier ist angegeben, das Zeichen groß M ist so und so breit und das Zeichen groß I ist so und so breit.
In Wenn man in Textkommunikation so Dinge benutzt, wie ich unterstreiche in der nächsten Zeile das, was ich drüber meine, dann empfiehlt es sich sowohl beim Schreiber als auch beim Leser, entweder das gleiche Font zu verwenden, aber weil das ja nicht geht, ein Monospace-Font.
Genau. Wenn man sowas machen will wie Überschrift und die unterstreicht man, dann funktioniert das hier wunderbar. In dem, das ist ein Monospace-Font, aber es wird schwierig, wenn man das mit einem Proportionalfont macht. Vor allem, wenn man es dann mit einer anderen Schriftart anguckt. Und ASCII-Art funktioniert einfach überhaupt nicht. Also das ist dann, wenn man in irgendwelche Mails dann so ASCII-Art reinkopiert und irgendwie denkt der Mail-Client, ach, ich verschick's mal mit der und der Schrift und dann kriegt man Mail zurück, was denn das Chaos, das Zeichen-Chaos sein soll, weil dann das eben nicht interpretieren kann hat. Muss mal gucken, ob ich das hier überhaupt habe. Ja, ich habe halt hier so eine kleine Auswahl an Schriften, die ich immer mal wieder verwende. Ne, da kann ich leider nicht weiterhelfen. Muss selber ausprobieren. Gut. Warum?
Warum da nicht Stütterling steht, sondern
Ja, also komme ich vielleicht hier nochmal zurück. Hier könnte da wunderbar Stütterling stehen. Aber die Realität sieht halt leider ein bisschen anders aus und deshalb steht es Stütterling. Okay, so viel zu Fonts. Gehen wir weiter zu den Zeichensätzen, also zu den Charsets. Wir haben ja hier gesagt, wir haben hier irgendwelche Zeichenanweisungen und wir haben hier irgendeine Character-ID, irgendeine Identifikation von dem Zeichen. Und wenn mir jetzt sagt, das hier ist ein großes O oder großes A oder so, dann wissen wir ganz automatisch, was das ist. Und hier wird man vielleicht, also könnte man Name hinschreiben oder Nummer oder sowas. Aber wenn wir jetzt hier Name hinschreiben, großes A, dann ist es vielleicht nur ganz einfach. Wenn wir hier Nummer hinschreiben will, indem man die alle durchnummeriert oder so, dann muss man ja irgendwie wissen, welche Nummer das große A ist. Überhaupt ist die Frage, welche Zeichen gibt es denn überhaupt? Und dafür gibt es Zeichensätze. Ein Zeichensatz ist die Menge aller Zeichen, die man verwenden will. Die Menge aller Zeichen in einer bestimmten Sprache oder die Menge aller Zeichen, die in einem Textdokument drin sind oder wie auch immer. Also ein Zeichensatz ist mal eine Menge von Zeichen. Und manchmal taucht dann der Begriff auf Coded Character Set. Also Character Set nur als Menge von Zeichen, Menge so mathematisch gesehen. Das sind einfach die alle drin. Und Coded Character Set, das ist dann eine nummerierte Menge von Zeichen, geordnete Menge. Aber es wird immer so genau unterschieden. Meistens meint man mit Charset, Charset ist kurz für Character Set, meint man a Coded Character Set, nämlich eine geordnete Menge von Zeichen. Und das kann so einfach sein, dass wir hier halt auch eine Tabelle haben. Da haben wir vorne eine Nummer, 0, 1, 2, 3, 4 und das geht beliebig weit, bis wir alle Zeichen halt durchnummeriert haben. Und hier hätten wir zum Beispiel Groß A, Groß B, Groß C und so weiter. Und dann kommt hier unter, kommt dann vielleicht Add und dann kommt das Prozentzeichen und so weiter. Das hier wäre jetzt, sagen wir wieder so Character ID. Oder Charaktername oder sowas. Okay, ein Zeichensatz ist eigentlich nichts anderes als eine Liste, eine geordnete, nummerierte Liste von Zeichen. Und es können halt 100 sein, das können 1000 sein, das können 2 Millionen sein, das ist völlig egal. Es können auch, je nachdem was für Character Set, wird die Liste halt irgendwie anders aussehen. Sie wird unterschiedlich lang sein und sie wird anders geordnet sei. Aber es ist immer letztendlich eine Liste, aufsteigende, natürliche Zahlen und irgendwelche Zeichen. Bitte? Ah, so spitzfindig wollen wir jetzt hier sein. Also 0 und dann aufsteigend immer um 1 inkrementiert. Weil?
Ja, das ist genau das.
ASCII ist genau das. Sollen wir das ja auch?
Das ist aber nur beides, weil das Encoding mit Inhalt ist.
Das ist beides. Okay, und das? Ist das nicht beides? Na, gucken wir mal.
Da müssen wir warten, bis was die Definition von Encoding ist, aber.
Okay.
58 scheint zu stimmen.
Gucken wir uns die vielleicht nochmal an. Haben wir hier so Tabelle?
Also bei CodePage 850 haben wir es auf jeden Fall. Da gibt es nämlich Tabelle, da kann man im DOS-Manual die Tabelle nachgucken. Das weiß ich noch. Will denn irgendjemand anderes das Mikrofon haben?
Ja, da vorne? Du wolltest was sagen, oder?
Ja? Ich habe mein OTF ist auf jeden Fall. Achso, ich wollte sagen, OTF8 ist dann eigentlich auch die ganze Liste. Also kann man nachlesen.
OTF8 hat auch die Liste.
Ja.
Das Wort Unicode fehlt irgendwie noch. Will das nicht jemand einordnen? Ja. Also Unicode hat jeder von euch schon markiert. Es ist kein Font, so viel.
Es ist kein Font. Es hat zumindest noch keiner eins gemacht, das so heißt.
Oder was ist Unicode? Oder ist Unicode Überschrift für alles, oder?
Es definiert theoretisch nach ihrem Standard eine Tabelle, die die Zeichen zuordnet. Das Unicode-Konsortium hat ja die Aufgabe, Tabellen zu bauen.
Also sowas?
Ja.
Also dann wäre es ein Character-Set?
Nach meinem Verständnis ja.
Okay, ich schreibe es gerne mal hier noch dazu. Ja. Unicode als Obermenge von dem. Ja, dann schreibe ich es vielleicht mal da hin. So mal. Unicode willst du UTF-8 encoden? Und dann auch noch Quoted Printable.
Ja, ich will sie per E-Mail versenden.
Okay. Also willst du Unicode nehmen, UTF-8 Encoder und dann Quoted Printable Encoder.
Genau.
Also ist UTF-8 Encoding.
Nee, das passt gerade nicht mehr ins Schema rein. Das ist.
Ja, also vielleicht gehen wir mal schrittweise ran, fangen wir mal bei ASCII an. Mit ASCII, da fängt ja ziemlich viel.
Also ja. Unicode wird auch unter anderem als ISO 10646 benannt und er heißt Universal Coded Character Set. Und damit ist das eigentlich ein Zeichensatz.
Universal Coded Character Set, das sind wir ja genau hier, Coded Character Set.
Ja, also Unicode fällt auf.
Also Unicode wäre auf jeden Fall hier.
Ja.
Ja, also so wie ich das verstehe, Unicode allgemein verstehe, ist, du hast einen Unicode-Standard, der eben diese Tabelle ist und diese UTF-8-Sachen sind, UTF-8 UTF 16 ist einfach nur, wie willst du es jetzt endlich auf diese Bytes ab, die du abspeicherst? Also ein Encoding.
Also die hier sind Encodings. Das finde ich ein guter Vorschlag.
Wie viele Bits das Zeichen eben lang ist und von dem her müssen die eigentlich in den Codings sein.
Also, der
Jürgen. Von Anfang an eine Spalte unklar.
Der Jürgen hat auch nicht ganz unrecht hier mit der Klammer. Also, ich glaube, das hast du gesagt, oder? Da kommen wir schon nochmal drauf. Aber hier, das sind Encodings. Sagt mir manchmal, das ist UTF-8 kodiert. Encoding und Unicode ist Universal Character Set, also da Coded Character Set, das sind wir hier links. Okay, ASCII. Auf einem guten System gibt es für alles Main Pages und dann gibt man einfach mal einen Main ASCII. Das ist kein Programm oder so, das ASCII. Also es gibt es auch als Programm. Das gibt dann nur eine ASCII-Tabelle aus. Aber hier in der Section 7 eben so Erklärung dazu. Und jetzt steht hier oben ASCII Character Set. Okay, scheint also links zum sein. Und hier kommt dann auch tatsächlich eine Tabelle. Das sind zwei Spalten, also es geht einmal links nach unten und dann kommt rechts nochmal das gleiche. Wir nehmen hier einfach mal den dezimale Wert, 0 und dann aufsteigend. Und hier hinter bei Character steht dran, wie das Zeichen heißt. Und das sind am Anfang halt so Steuerzeichen, wegen dem ist das ein bisschen unübersichtlich. Und dann kommt hier halt eben das Zeichen Dezimal 32 ist Space, Dezimal 33 ist das Ausrufezeichen. Und so weiter. Und wenn wir dann hier am Ende sind, geht's hier oben weiter in der rechten Spalte. Und das kennt man wahrscheinlich ganz gut. 64, das ist Add. 65 ist große A. Okay, die Tabelle, das ist eben genau das euer Beispiel für so ein Character Set mit nummerierten Zeichen. Und in US ASCII sind es eben 128 Stück. Wir können uns das mal in Wikipedia, ist das jetzt ein bisschen anders formatiert. Es ist letztendlich auch die Durchnummerierung. Hier ist halt das hier mit Hexadezimal, erstes Byte, zweites Byte. Hier am Anfang 32 Steuerzeichen und dann geht's los mit den normalen Zeichen, die druckbar sind bis auf das Space-Zeichen und zum Schluss mit Delete nochmal als Steuerzeichen. Und dass das hier in der Tabellenform, also in der Tabellenform anzeigt ist, hat den Grund, weil man so ein bisschen besser versteht, wie das Ganze aufgebaut ist. Es hat nämlich, gibt nämlich hier die schöne Eigenschaft, dass der Großbuchstabe zum Kleinbuchstabe, da kann man hin und her wechseln, indem man einfach nur ein Bit ändert. Hier, das ist hier, zweite Byte bleibt gleich und im ersten Byte muss man halt aus der 4 eine 6 machen. Das heißt, ich habe hier zu Hilfe für die, die ihr zu gut binär rechnen könnt, man muss einfach hier die 1 setzen oder wegmachen, dann hat man einen Großbuchstabe oder einen Kleinbuchstabe. Das war damals halt wichtig, dass es effizient ist, wegen dem ist das so. Man sieht auch, dass die Ziffern von 0 bis 9 hintereinander sind alle. Das ist ziemlich praktisch. Ich glaube, das ist wirklich eine Eigenschaft, die in alle Character Sets der Fall ist. Da, nicht in alle? Okay. Also es gibt wohl ganz exotische Character Sets, wo das nicht der Fall ist. Mir war da gleich als kennenlernen, wo die Buchstaben nicht alle hintereinander sind. Für Encodings kann es Gründe geben. Das kann sein. Hier kommen wir aus der Zeit, da war Effizienz vor allem wichtig und da gab es damals gab es auch keine Unterscheidung zwischen Character Set und Encoding. Wir sehen hier, wir haben hier alles hin und her geschoben, wir haben ASCII mal links und mal rechts gehabt. Es war jetzt so ganz klar und es liegt auch daran, dass das bei ASCII nicht so ganz klar ist. ASCII kommt aus einer Zeit, wo das eben nicht klar getrennt worden ist. Nee, vielleicht hier. Hier drin. Dokumentzeichen, das ist der Standardisierung von ASCII, also die offizielle Beschreibung, was ASCII ist, findet man im Internet. Da ist hier auch die Tabelle nochmal drin. Einfach jetzt halt mit der Spalte so rum und so, das ist genau das gleiche. Und wenn man hier guckt, hier steht the standard coded character set. Also hier nochmal coded character set ASCII. Und hier, gleich ein bisschen neben, da wird schon von Bits geredet. 7-Bit und 6-Bit und 8-Bit. Und alles, was Bits betrifft, ist Encoding. Im character set gibt es keine Bits. Ein character set ist einfach nur eine Tabelle. Ein character set ist nichts anderes wie eine Tabelle. Und hier sind wir jetzt eigentlich am Kernpunkt von meinem Vortrag. Die ganze Verwirrung, die es hier gibt, liegt daran, dass die drei Sachen nicht klar getrennt sind. Dass Character Set und Encoding anfangs vermischt worden ist und wieder vermischt worden und immer wieder vermischt worden und dass es keine klare Trennung gibt, was ein Character Set ist und was Encoding ist. Ein Character Set ist nämlich eine Tabelle, eine geordnete Menge von Zeichen. Das ist ein Character Set. Und ein Encoding ist ein Verfahren, wie man die Nummer hier, die Nummer von dem Zeichen, abspeichert. In der idealen Welt, wenn man keine Computer hätte, bräuchte man gar keine Encodings. Da hätte man hier beliebig große Zahler, die man hier drin in unserer Fonttabelle wiederfindet. Also hier das Zeichen irgendwie 20.015 hätten wir hier irgendwo drin und das hätten wir da drüber. Das wäre alles gar kein Problem. Nur ist auf dem Computer irgendwie notwendig, die Zahl 20.015 irgendwie in Bits abzuspeichern. Und das ist der einzige Grund, wieso wir Encoding sind. Encoding macht die Umsetzung von der beliebigen Zahl in irgendein Bitmuster. Hier außer beim Character Set und beim Font, da ist alles einfach. Dass man überall auf so einer logischen Ebene einfach irgendeine Zahl alles durchnummeriert. Hier haben wir Tabelle, hier haben wir Tabelle. Und wenn man wissen will, wie man das große A zeichnet, dann guckt man einfach hier an die richtige Zeile und kann es hinzeichnen.
Ich mag es noch zwei Beispiele ergänzen. Das eine geht los beim Encoding, der Gray-Code. Stell mir vor, wir möchten für irgendein technisches Gerät wie einen Fernseher von 1 bis 32 zählen. Und aus technischen Gründen wäre es cool, dass wir immer nur nach oben zählen, stetig inkrementierend. Irgendwann läuft der Zähler einfach mal über. Und bei jedem Zählschritt möchten wir immer nur ein Bit umkippen. Dann ist der Punkt, wo plötzlich Encoding für Zahlen nicht mehr ist, wie wir es in der ASCII-Tabelle gesehen haben, sondern wo jeder Zahlenschritt zum nächsthöheren Zähler einfach nur ein Bit kippen sollte, und zwar genau ein Bit. Und bei den Character-Sets, sage ich mal, eine Kuriosität rausheben. Ich versuche zu verstehen, wie das Hanskript, das schriftliche Chinesisch, festgelegt wird. Und die geben wohl alle paar Jahre mal eine neue Character-Tabelle raus. Und diese Character-Tabelle sind die Character gruppiert, so in ungefähr 200 Gruppen nach Radikalen und dann innerhalb der Gruppe nach Anzahl der Striche pro Zeichen.
Ja, also in welcher Weise man hier die Tabelle aufstellt, das ist eigentlich jedem selber überlassen. Bei ASCII, die haben sie eben so aufgestellt, dass manche Sachen aus ihrer Sicht günstig waren. Nämlich zum Beispiel kleine Großbuchstaben sind einfach ineinander umwandelbar. Das war so ein Kriterium bei ASCII. Bei AppStick auf den Großrechner, da war ein Kriterium, dass es irgendwie auch mit 6 Bits funktioniert. Wegen dem sind da die Buchstaben irgendwie komisch zusammengefaltet und nicht alle hintereinander. Das hat so Kompatibilitätsgründe gehabt. Wenn du jetzt sagst, da war dann irgendwie Zeichen nach Anzahl von Striche sortiert, das mag auch Gründe geben. Und so gibt es eben verschiedene solche Tabellen, die alle nach unterschiedlichen Gründen geordnet sind. Natürlich unterschiedliche Zeichen beinhaltet und nach unterschiedlichen Gründen geordnet sind.
Also eine Anmerkung und eine Verständnisfrage. Das eine ist dieser Code, der immer nur ein Bit flippt, damit man zum nächsten Zeichen kommt. Da gibt es einen Bekannten, der heißt der Gray-Code. Genau, den braucht man zum Beispiel bei Drehgebern, ist das wichtig, wenn man dann sozusagen von einem zum nächsten Zeichen immer bloß ein Signal ändern muss. Aber zufällig, dann geht es auf jeden Fall. Wenn man aber zwei ändert, dann kann es sein, dass die nicht exakt gleichzeitig umschalten und man deshalb irgendwie einen Zwischenzustand, einen undefinierten hat. Und das andere ist, Verständnisfrage, wenn ich einen Font habe, auf der einen Seite habe ich eine Character-ID und auf der anderen Seite eine Zeichenanweisung. Die Zeichenanweisung kann ja erstmal sein, dass ich zum Beispiel einzelne Bits oder Pixel auf dem Bild schwarz oder weiß mache.
Ja.
Könnte aber auch sein, dass ich zum Beispiel einzelne Bits im Speicher auf 0 oder 1 setze. Da könnte ich eigentlich durch einen Font ein Encoding darstellen, oder?
So könnte man das sehen, dass hier natürlich auch irgendwas kodiert wird, nämlich irgendwelche Bits im Speicher, die dann die Darstellung beeinflussen. Also das ist auch so eine Art von Encoding, ja.
Oder halt dann statt einem A ein Punktstrich, also dass ich dann Morsecode als Font, wie auch immer.
Ja, genau. Okay. In der Anfangszeit ist Character Set in Encoding nicht unterschieden worden. Es ist nicht unterschieden worden.
Ich habe jetzt vergessen, einen Pfeil von dem Morse zum Font zu machen, wenn Morse jetzt plötzlich ein Font ist.
Ah, Morse ist ja Encoding. Aber man könnte einen Font schreiben, der halt Striche und Punkte macht. Statt dem A macht er halt Punktstrich. Also einfach optisch.
Also ein Font muss optisch sein.
Ein Font ist immer ein optisches Erzeugnis, ja.
Er könnte nicht akustisch sein.
wird man wahrscheinlich nicht mehr Font nennen, aber könnte auch so Umsetzung sein. Ja. Character 7, ja. Okay. Character Sets und Encodings sind nicht unterschiedbar, weil man sich es damals einfach gemacht hat. Man hat gesagt, wir brauchen jetzt sowieso nicht so viel Zeichen, uns reichen 128 und 128, die gehen in ein Byte rein. Da brauche ich nur 7 Bits dazu für 128 Zeichen, also US ASCII hat 128 Zeichen. Brauche ich 7 Bits dafür. Die kann ich einfach in ein Byte, ein Byte hat meistens 8 Bits, kann ich die reinstecken und codiere sie einfach, wandle die Zahl einfach in eine Binärdarstellung um und schon habe ich das Bitmuster. Und damit habe ich mein Encoding festgelegt. Da könnte man sagen, das Encoding ist dann 7 Bit hier bei ASCII. Es wird einfach die Zeichennummer binär dargestellt und dann habe ich hier meine 7 Bit Codierung, kann alles einfach hintereinander in der Speicher schreiben und gut ist. Und zum Lesen muss ich einfach das eine Byte lesen, die binäre Zahl in eine Dezimalzahl umrechnen, gucke in meiner Tabelle und habe mein Zeichen wieder. Genauso funktioniert Latin One auch, nur dass es halt das achte Bit auch noch nutzt. Und die ganze andere ISO 8851 minus irgendwas funktioniert halt alle auch so. Das sind hier alles unterschiedliche Tabellen, aber alle sind so, dass es 256 Zeichen sind. Die kann man in eine 8-Bit-Zahl umwandeln und die schreibe ich einfach als Bytes hintereinander. Super trivial. Jedes Zeichen ist ein Byte groß. Ich brauche eigentlich gar kein richtiges Encoding, weil ich hab's eigentlich sofort. Ich muss nur die Dezimalzahl in eine Binärzahl umwandeln und dann habe ich ja mein Encoding. Und weil das so gekoppelt war, jedes Zeichen ist ein Byte und das Encoding ist trivial, das ist der Grund, weshalb die ganze frühe Standards alle das Charset und das Encoding gemeinsam definiert. Wenn das hier in dem Dokument, da ist das Character Set definiert, sieht man hier. Und hier direkt danach ist dann schon das Encoding definiert. Also auf einer Seite hat man eigentlich zu ASCII das Character Set und das Encoding schon fertig definiert. Dann kann man ja ein bisschen schlecht lesen auf dem Scan. Aber hier sind einfach die Bits mit 1 bis 7. Okay, es gibt eine getippte.
Es gibt eine getippte Version auf RFC, das ist RFC 20.
RFC 20, sehr schön.
Eine zweistellige Zahl.
Den haben wir, glaube ich, noch nie anguckt. Also die RFCs sind im Normalfall nicht die offizielle Dokumente. Die offizielle Standarddokumente sind einfach alternative Versionen von ISO-Standards oder so. Oder ASCII ist, glaube ich, ein ANSI-Standard. Ja, genau. Ja, ist hier quasi identisch. hier Character Representation Encode Identification, das ist das Encoding. gut. Und die Praxis, dass man das hier zusammen mischt, die hat sich beibehalten. Unicode macht nämlich beides. Definiert zur Tabelle und definiert die Encodings dazu. Und ich bin der Meinung, das ist äußerst schlecht. Und das ist der Grund, wieso hier so viel Verwirrung herrscht, weil die Trennung hier fehlt. Es wird vollkommen ausreichen, wenn Unicode die Tabelle definiert und wenn UTF-8, UTF-16, UTF-32 irgendwelche Encodings definiert. Die Kopplung, dass UTF-8 nur mit Unicode gehen kann, das ist gar nicht notwendig. Da gibt es eine Orthogonalität, nämlich ich kann irgendein Encoding, oder ich kann viele Encodings für mehrere Charsets verwenden. Es geht nicht in jedem Fall, 7-Bit-Encoding kann ich nicht für Unicode verwenden, weil hier nicht die Möglichkeit ist, so viele Zahlen abzudecken. Also, es gibt UTF-7, genau. Aber jedes von den Encodings hat irgendwelche Limits, wie viele Zeichen es kodieren kann. Und 7-Bit kann eben halt 128 Zeichen kodieren, 8-Bit kann 256 Zeichen kodieren. Die hier können sehr, sehr viele Zeichen kodieren. Richtig viele. Und Quoted Printable ist eigentlich was ganz anderes. Quoted Printable ist eine Umsetzung Quoted Printable ist eigentlich ein Level höher. Das hat nichts mit Bits zum tun, sondern das macht eine Umsetzung von beliebige Unicode-Zeichen in US-ASCII-Zeichen. In Base 64 ist was anderes, aber ja. Also streichen wir das mal raus für einen anderen Vortrag. Es ist auf jeden Fall so, dass wir hier ein Level höher sind. Weil hier geht es immer darum, wie speichere ich Bits im Speicher ab. Und das ist eine Umsetzung von die eine Zeiche in die andere Zeiche. Also das ist ein Level höher. Gut. Ja, aber hier sind wir immer in einem binären Raum, da machen wir immer Umsetzung von ich denke nochmal drüber nach. Ne, das wäre für mich Decoding, aber das ist. Was? Rot 13. Rot 13 ist eine Verschlüsselung. Okay, wir müssen jetzt. Also ich glaube, da gibt es schon nochmal einige interessante Überlegungen, die ihr hier auch andeutet habt. Ich glaube trotzdem, dass ich einen Schritt weiterkommen muss. Deshalb würde ich gern an der Stelle mal abschneiden. Und zu Charsets noch zwei Sachen sagen. Zum einen, ich habe hier immer Tabelle gezeigt. Meistens sieht so eine Tabelle ein bisschen anders aus. Und ja, das war's nicht. Hier bei Unicode sieht es meistens irgendwie so aus. Das ist so zweidimensional angeordnet und dann sind sie immer wieder gruppiert. Das jedes von den Kästler ist quasi eine so eine Tabelle und die verschiedene Tabelle wäre dann wieder angeordnet in Planes. Das sind Ebenen und dann gibt es auch noch mehrere Ebenen. Das ist halt so eine Umsetzung oder so eine grafische Darstellung, die es einem erleichtert, da damit umzugehen, dass es einfach so unfassbar viele Zeichen sind. Wegen dem werden die immer gruppiert. Und das, was man hier sieht, das ist das Basic Multilingual Plane. Das ist das erste Plane. So fängt es in der Unicode-Tabelle an, nämlich ganz hier oben. Und das allererste, das ist identisch zu Latin 1. Und erste Hälfte von Latin 1 ist eben ASCII. Also es fängt da hier, da wo das schwarze schon 00 drin steht, das sind die ersten 256 Zeichen, die deckungsgleich sind mit Latin 1. Und die ersten 128 Zeichen von Latin 1 sind eben deckungsgleich mit ASCII. Und dann geht's weiter, dann kommt in 01 und 02 kommen weitere, wie man hier sieht, lateinische Schriften und Symbole. Und dann kommen eben weitere Schriften und hier drin, in dem Basic Multilingual Plane, sind alle normale Schriften, die es so auf der Welt gibt. Die sind da vereint. Also das ist mal das Allerwichtigste, die Menge zum Unterstützer, das halt 256 mal 16 mal 16, das sind 65.000 oder 2 hoch 16 verschiedene Zeichen. Also so lang ist die Tabelle hier schon. Und das ist eben die erste Plane in Unicode. Das ist gut, wenn die unterstützt wird. Und dann gibt es aber weitere Planes, wo dann abgefahrenere Sachen drin sind. Da kommen eine ganze Menge Symbole. Sowas wie der Violinschlüssel, der kommt dann irgendwo dahinter und die ganzen Smileys und so weiter und die abgefahrene Sache wie Klingonisch und so, das kommt alles irgendwo dann später. Das hier sind jetzt die natürliche Sprache, hier sieht man so also gewisse Ordnung, sieht man, dass die asiatische, das orangene, das CJK, das steht für Chinese, Japanese und Korean. Das sind einfach sehr viel mehr Zeichen. Okay, das war das eine, was ich zu Charset sagen wollte. Das ist die Darstellung, die man meistens findet. Und das BMP, Basic Multilingual Plane, das ist eben das Wichtigste, das ab zum Decker. Und das zweite, was ich sagen wollte, ist, es gibt eine ganze Menge verschiedene Charsets, aber eigentlich könnte man alle anderen wegwerfen und nur noch Unicode behalten. Ich denke, hier ist sehr klar, dass Unicode alle anderen mit einschließt. Und dass die Ordnung in der Tabelle eher egal ist. Und es wäre sehr hilfreich, wenn man alle andere wegwerfen wird und nur noch Unicode hier in der Spalte behalten wird. Ja. Ja.
Also Markus Kritik war, dass es schwierig ist, neue Sprachen da reinzukriegen, weil man sich da bewerben muss und die Leute nicht zufrieden damit sind. Das Ziel vom Unicode-Konsortium ist, alle Dokumente widerruflich in Unicode und zurück konvertieren zu können. Ich werde gerade ein bisschen abgelenkt von das, was gerade von dran kommt. Tut mir leid. Und das heißt, wenn du tatsächlich dein eigenes Encoding machst, Charset machst und es oft benutzt wird, dann müssen sie es aufnehmen, weil man muss es ja konvertieren können.
Das ist ein Problem. Ich würde ja, Charles würde ja viel häufiger gelesen werden, damit man auf dem PC darstellen könnte.
Ja, also,
da brauchst du einen Konverter.
Das ist letztendlich ein politisches Problem, natürlich. Also wie... Also es ist eine Frage, eine politische Frage, wie wird die Unicode-Tabelle gepflegt? Wer hat Einfluss? Was nimmt man auf? Was nimmt man nicht auf? Wie ist der Prozess da dazu? Das ist natürlich schon ein Thema. Und das ist was anderes, wie die der Zeichensatz von Unicode. Der Zeichensatz von Unicode ist einfach eine lange Liste von Zeichen. Und es ist die Frage, was nimmt man auf und so weiter. Das sehe ich schon auch. Aber es ist für alle, für die ganze Welt von Vorteil, wenn man hier ein Charset hat. Und Unicode ist aus meiner Sicht schon sehr weit da. Und also das, was ich mitgekriegt habe und das, was ich sehe an Auswirkungen und so, muss ich sagen, die haben eigentlich alles richtig gemacht. Also mir gefällt Unicode gut und ich denke, alle andere Charsets brauchen wir nicht mehr. Natürlich ist dann auch die Frage, wie wird das weiter gepflegt und wie sieht es politisch aus? Aber das ist von mir eine andere Frage hier. Hier geht es mir in erster Linie um technische Aspekte und genau ein Character-Set zum Hand, das alles umfasst, auf das sich alle einigen. Und das hat einfach sehr viele Vorteile.
Zu Markus Sache nochmal, dass du dein Zeugs gerne auf dem Bildschirm dargestellt haben willst. Am einfachsten ist es, du nimmst du machst einen Font, der ASCII-Charset verwendet und baust es darauf auf. Dann funktioniert das, weil in Version 6 wurde Wingdings aufgenommen, komplett.
Aber jetzt auch meine Font-Selektion zu intelligent machen, abhängig davon, was da an Zeichen reinkommt, an der Font auszuwählen.
Ja, hat man früher bei Wingdings auch gemacht. Also wenn du in Mails irgendwelche wilden J-Zeichen, große J siehst, das ist einfach nur ein Wingdings-Zeichen, das ist ein fliegender Mann im Anzug. Flying Man in Suit. Kannst du suchen.
Nee, du bist da ja frei. Du kannst ja dein eigenes Charset entwerfen. Du kannst deinen eigenen Font schreiben. Du kannst das verwenden. Und wenn du Glück hast, verwendet es andere auch. Gut. Dann kommen wir zu den Encodings. Encodings sind Verfahren, um die Zahl hier irgendwie in Bits zu repräsentieren. Und wieder von den Bits zu der Zahl zu kommen. Nichts anderes macht Encodings. Und die brauchen wir eben, um das Zeug irgendwo auf Rechner zum Speichern. Encodings sind trivial in den einfachen Fällen, wo ein Zeichen ein Byte groß ist, wie in ASCII oder in Latin 1. Encodings wird das komplizierter, wenn man mehr als 256 Zeichen unterstützen will. 256 Zeichen können wir in einem Byte Codierer und der Byte, das ist halt so die Einheit am Computer. Wenn man jetzt mehr Zeichen unterstützen möchte, müssen wir zwangsläufig mehr Bytes verwenden, um die Zeichen irgendwie zum Codieren. Und da muss man sich ein Verfahren überlegen, wie man jetzt unterscheidet, ob zwei Bytes im Speicher jetzt zusammen ein Zeichen darstellen oder jedes für sich ein Zeichen. Das ist bei ASCII gibt es das Problem nicht, weil jedes Byte ist ein Zeichen. Wenn man jetzt aber Zeichen mit mehreren Bytes kodiert, muss man sagen, wie viele Bytes sind ein Zeichen.
Bei ASCII könnte man das in Bitorder eingeben. Wenn wir nur die Bytesgrenze haben, haben wir immer das Internetproblem. Aber innerhalb des Bytes könnte man sich so mit Bitorder-Problem eingeben.
Aber das ist klar definiert. Da gibt es auch keine Unterschiede oder so. Die Bits sind immer, da ist klar, wie die geordnet sind. Bei den Bytes, da sagst du richtig, da gibt es ja endianes Problem. Also die Frage ist, es gibt Architekturen, die vertauschen die Bytes, immer zwei Stück sind vertauscht. Und dann muss einem klar sein, wie rum.
Die VMS sind Middle-Endian-Maschinen. Du hast die Little, die Big, die Middle-Endian und dieses undefinierte Zeug, was keiner benutzt.
Das heißt, es ist noch komplizierter.
Und das hast du auch nur bei 4-Byte-Wörtern.
Okay. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, um mehrere Bytes zum Verwender, um ein Zeichen zum Codierer. Entweder ich sage, jedes Zeichen wird mit x Bytes codiert, oder ich sage, es hängt davon ab, was für Zeichen das ist, wie viel Bytes ich verwende. Weil die Zahler hier in dem Charset sind ja, werden die immer größer, und für die erste Zahler hier bis 256 wird ja ein Byte ausreichen. Aber für die größere Zahl reicht ein Byte nicht mehr aus. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eine fixe Anzahl von Bytes. Jedes Zeichen hat 2 Bytes, ist in 2 Bytes kodiert. Oder jedes Zeichen ist in 4 Bytes kodiert. Das heißt, hier ganz am Anfang sind mal die ersten 3 Bytes alle mal 0. Und im 4. Byte, wenn ich jetzt so 4-Byte-Kodierung habe, im 4. Byte steht dann irgendwo hinter 1-0. In dem Fall. Und vorne haben wir 3 Bytes, die einfach komplett leer sind. Das heißt, ich habe ziemlich hohe Verschwendung für so kleine Zahlen.
Wie groß ist die Unicode-Tabelle?
Die Unicode-Tabelle, die ist bis 0x10FFF, ich glaube, so weit geht Unicode. Also das ist hexadezimal. Ja. Ja, genau. Das Basic Multilingual Plane, das geht von 0x0 bis 0xFFFD. Also das ist das für alle Sprachen auf der Welt, so die normale Schriftzeichen. Da muss man so viel unterstützen und danach anschließend bis dahin geht der Rest von Unicode.
Das ist in Summe ein bisschen mehr als 1 Million.
Also ein bisschen mehr wie 1 Million heißt es gerade. Also die hier sollten wir auf jeden Fall unterstützen und es wäre gut, wenn man die hier auch unterstützen könnte. Naja, also so fixe Bytelänge, die sind halt sehr bequem. Die hat man hier am Anfang auch bei ASCII gehabt. Da hat man gesagt, hier nehmen wir jeweils 1 Byte. Und so hat man am Anfang bei Unicode gedacht, naja, nehmen wir halt immer 2 Bytes. Damals gab es das noch nicht. Es gab nur den Basic Multilingual Plane. Also alle normale Schriften auf der Welt. Super, hier reichen uns 2 Bytes dazu. Können wir alle Zeichen darstellen. Nennen wir das Ganze UTF-16, weil wir brauchen jetzt also 8 Bytes, 2 Bytes sind 16 Bits. UTF-16 kodiert jedes Zeichen mit 2 Bytes. Also das Größte wäre so und das Kleinste wäre halt eben so. UTF-16 ist das erste Encoding für Unicode. Ist auch im gleichen Standard definiert, also in dem ISO 10646. Da ist sowohl die Unicode-Tabelle drin, als auch UTF-16. Leider ist nicht separat definiert. Und mit UTF-16 kann man das alles hier in fixer Länge abbilden. Super, Welt ist in Ordnung. Ja, hier hinter ist was übrig geblieben. Ich weiß nicht genau, was der Grund ist, wahrscheinlich reserviert. Na gut, wir haben ein Problem mehr. Wir haben jetzt plötzlich die Byte-Order-Problematik. Deshalb, es gibt UTF-16 Little Endian und UTF-16 Big Endian. Also es gibt 2 UTF-16-Kodierungen. Einmal sind die Bytes so rum und einmal sind sie so rum. LE, ja. LE und BE. Ja, das ist gut. Also es gibt die zwei. Und dann hat man irgendwann mal gemerkt, es wäre nett, wenn man die Unicode-Tabelle noch ein bisschen größer mal hat. Weil es gibt ja noch so coole Smileys und so weiter und Klingonisch wollten wir eh schon mal aufnehmen. Und deshalb ist jetzt Unicode, hört eben halt nicht hier auf, sondern hier. Und die Folge ist, UTF-16 ist plötzlich, hat keine feste Länge mehr, sondern UTF-16 hat plötzlich, ist auch plötzlich ja variabel langes Encoding. Das heißt, für hier oben reicht einmal so 2 Bytes und für hier unter müssen wir dann halt auch Wiederholbytes verwenden. Und zwar dann sind es halt 4 Bytes. Hier oben 2 Bytes, also ein Byte-Paar und hier unter 2 Byte-Paare. Ja, was machen wir dann? Festlängen-Kodierungen sind ja so nett. Erfinden wir einfach UTF-32. Hat jetzt hier also 4 Bytes. 4 Bytes. Und hier. Und wahrscheinlich wird man sich ja auch denken, naja, jetzt haben wir die Welt wieder in Ordnung gebracht, haben wieder Festlängerkodierung, alles ist in Ordnung, jetzt warten wir noch ein paar Jahre und dann wird man feststellen, oh, hups, wir wollen jetzt doch noch ein bisschen größer machen. Ich meine, das zieht sich ja durch ganze Informatikwelt. Das hat man angefangen, da hat einer gesagt, 5 Rechner reichert für den ganzen Computerbedarf der Welt. Und später sind es noch ein paar mehr waren. Und dann ein paar Jahre später ist einer gekommen und hat gesagt, 64 Kilobyte Speicher reichert für jede Art von Anwendung. Und irgendwann ist einer gekommen, ein Byte reichert für uns für alle Zeichen. 2 Bytes reichert für alle Zeichen. 4 Bytes reichert für alle Zeichen. Also da ist ein Muster zum Erkennen. Und ich glaube, es ist ein Fehler anzunehmen, wir machen halt Welt wieder in Ordnung, indem man einfach hier ein paar mehr Bytes nimmt. Und dann haben wir wieder Fixlänge, Codierung und gut ist.
Warum eigentlich 4 Bytes? Also wenn ich mir das anguckt, 3 oder?
Naja, Informatiker verdoppelt halt immer. Also ich hätte wahrscheinlich dann denkt, ach, wir hätten ja schon gelernt, es ist schnell zu wenig, war da jetzt nicht mehr ein bisschen mehr, dann wird es jetzt so, also dann überleben wir es, dann ist es erst nächste Generation, die dann drunter leiden muss.
Also so eine skurrile Motivation könnte es sein, wenn man sich jetzt einen CPU anschaut von einem gewissen Hersteller, dass man sagt, der CPU verarbeitet sowieso 4 Byte-Worte und es hat keinen Sinn, eine kleine Einheit zu verarbeiten.
Ja, man kann dann so mit so Optimierungsansätze kommen, aber da habe ich auch schon mal ein Seminar drüber gemacht, dass Performance-Optimierung nicht unbedingt das treibende Mittel sein sollte bei so Überlegungen, sondern hier und auch überall in der Informatik sollte man sich immer davon ausgehen, was ist denn die Natur der Sache? Und nicht, wie könnte man es denn irgendwie cool implementieren, weil der jetzige Rechner, der macht es eben so und es kommen immer neue Rechner, es ändert sich immer was, aber was ist die Natur der Sache? Und die Natur der Sache ist, hier haben wir irgendeine Tabelle von Zeichen und die wird vermutlich mehr. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Für die allermeisten Zeichen haben wir hier 3 Bytes einfach verschwendet. Also alles, was Latin 1 ist, was in deutschem Text irgendwie 95% oder 98% von alle Zeichen ausmacht, haben wir für jedes Zeichen 3 Bytes verschwendet. Also 3/4 ist einfach Payload. Für 1/4 ein Byte Payload haben wir 3/4 Overhead. Wenn man hier das hier verwendet. Nur dafür, dass wir feste Länge haben, die vermutlich in ein paar Jahre oder Jahrzehnte oder so wieder zu kurz ist. Dafür haben wir eine Effizienz in der Codierung für deutscher Text und für englischer Text eine Effizienz von halt irgendwie 25%. Hier ist die Effizienz schon ein bisschen besser. für die meisten Zeichen hier oben haben wir halt 2 Bytes und hier unten haben wir dann 4 Bytes. Aber wir haben auch noch ziemlich viele 0 Bytes dort, also Bytes mit lauten Nuller drin, die einfach nur verschwendet sind. Und oh Wunder, es gibt auch Codierung, die macht es irgendwie ein bisschen besser. Die sagt nämlich, nehmen wir doch eine variable Länge. Nämlich für die kleine Zahl hier oben, dann nehmen wir 1 Byte. Und wenn eine Zahl ein bisschen größer wird, dann nehmen wir 2 Bytes. Und wenn eine Zahl nochmal ein bisschen größer wird, dann nehmen wir halt 3 Bytes. Oder nehmen wir 4 und nehmen wir 5 und nehmen wir 6, so lange bis wir halt alles abdeckt haben. Und für bis hier brauchen wir 4 Bytes. Maximal. Aber wir könnten auch noch mehr reinpacken, dann wird man halt 5 oder 6 Bytes nehmen. Und 4 deshalb, also du sagst, hier müsste eigentlich 3 Bytes weichen, aber du musst irgendwie auch ablegen, ob die Bytes jetzt zusammengehören. Also wie viele Bytes ein Zeichen darstellt.
Ein erster Byte steht drin, wie viele Bytes kommen.
Genau. Das ist das Entscheidende. Weil sonst wüsstest du nicht, wenn du einfach das hier so reinkodierst, weiß ich nicht, ob das jetzt das Zeichen 10FFFF ist oder das Zeichen 10 und dahinter das Zeichen FFFFF oder das Zeichen 10FF und dann das Zeichen FF. Das weiß ich eben nicht. Und UTF-8 macht das genau so. Für die ersten 128 Zeichen, also für US ASCII, ist einfach genau alles so kodiert wie in US ASCII. Das heißt, es fängt an mit vorne 0, weil es ist nur, US ASCII hat nur 7 Bits, und hier hinter sind einfach 7 Bits normaler ASCII-Code. Das ist schon mal super, weil reiner US ASCII-Text ist identisch, ob er nach ASCII 7 Bit kodiert ist oder nach UTF-8 kodiert ist. Gibt keine Unterscheidung. Und ziemlich viel ist ja US ASCII. Also alles, was das meiste, was im Quellcode ist, außer Kommentare und Strings, ist einfach US ASCII. Jeder englische Text letztendlich. So, und jetzt müssen wir irgendwie erweitern. Und erweitern machen wir so, indem wir hier vorne ein 1 setzen. Wenn hier vorne, wenn das erste Byte mit 2 Einser anfängt, dann heißt es, jetzt kommt ein mehr Byte-Zeichen. Also ein Zeichen, das mit mehreren Bytes kodiert ist. So, jetzt müssen wir hier mal 1, 2, so, und hier haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, das wäre jetzt 2 Bytes. Hier oben, das ist US ASCII 1 Byte. Hier haben wir 2 Byte Codierung. Wir fangen hier mit 1, 1 an, dann eine 0. Das heißt, das Zeichen hier, die 1, 1 heißt, das ist der Start von einem Mehrbyte-Zeichen. Und das Mehrbyte-Zeichen besteht aus 2 Bytes, nämlich dem und dem. Und jetzt können wir hier unsere Zeichen einkodieren. Also überall, wo man mehr als die 7 Bits braucht, für 8 Bit und 9 Bit und so, das können wir hier einpacken. So lange, bis wir voll sind, und dann brauchen wir halt ein drittes Byte. So wäre es ganz einfach, aber wenn wir jetzt irgendwo ein Problem in der Übertragung haben und wir fangen erst hier an zum Lesen, wäre es ganz gut, wenn man hier schon wüsste, das, was hier kommt, ist nicht so ein Zeichen, sondern das ist ein Folgezeichen. Deshalb fangen alle Folgebytes fangen immer mit 1,0 an. Also fängt es mit 0 an, haben wir ein Byte-Zeichen, fängt es mit 1, 1 an, ist der Start von einem Mehrbyte-Zeichen, fängt es mit 1, 0 an, ist 1 von der zusätzlichen Bytes. So, jetzt sind wir hier, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Bits können wir hier reinkodieren. Irgendwann sind wir dann da voll, dann brauchen wir halt ein 3-Byte-Zeichen. Das fängt auch wieder mit 1,1 an. Die Folge Bytes fängt jeweils mit 1,0 an. Und weil es 3 Bytes sind, fangen wir hier eben mit 3,1 an. Dann passt hier nur 4 Bits rein. Hier passt immer 6 Bits rein. In alle Folge Bytes passt immer 6 Bits rein. So, und so können wir weitermachen. Für 4 Byte-Zeichen fangen wir eben mit 4 1 an und dann eine 0. Und dann passt hier halt nur noch 3 rein, aber hier hinter dann 3 mal 6. Wenn man hier immer so anfängt. Ja, das könnte man so auch machen.
Nee, das ist wichtig, damit du weißt, es ist eine Längenangabe im ersten Byte, wie viele Multibytes jetzt eigentlich zu einem Character zusammengehören.
Genau, du könntest einfach durchlesen und dann wüsstest es auch. Ja. Also es ist ziemlich praktisch, wenn du es hier schon weißt. Auch wenn du Zähler willst oder sowas, Zeichenzähler willst, dann weiß ich jetzt hier schon, die nächste kannst du ignorieren oder überspringen. Oder wenn du was verloren hast, auch dann. Also es macht es garantiert robuster, den ganzen Code, wenn man das so macht. Man könnte die ganze Codierung ein bisschen kürzer kriegen, wenn man hier die nicht dazu packen wird. Ich glaube, das wäre auch vollständig abbildbar. Wie meinst du bei 255? Wenn hier alles voll ist. Also wir brauchen nochmal eine Stufe weiter, 4 Bytes, dann können wir bis hierher codieren. Dann haben wir schon alles, was Unicode hat. So, es wächst ja. Dann können wir noch 5. Byte dazu nehmen. Und wir können auch noch 6. Byte dazu nehmen. Und dann sind wir bei 6 Bytes, sind wir ja 6 und dann die 0, 7. Dann haben wir hier hinter noch 1 frei. Und 8 können. Genau, 7 Bytes kann man machen. So viel ich weiß, ist nur bis 6 definiert. Aber Unicode geht eh nur bis 4 Bytes. Also die UTF-8-Codierung für valide Zeichen ist nur bis 4 Bytes. Und über Unicode hinaus könnten wir 6 Bytes machen. Wieso man die 7 Bytes nicht macht, weiß ich nicht. Ich vermute mal, das ist einfach die Tendenz, dass man in Standards immer versucht, irgendwo eine Erweiterungsmöglichkeit dazu offen zu lassen. Also das heißt, man reizt nicht ganz aus. Hier ist das bestimmt auch so eine Sache, lassen wir mal noch irgendwo ein bisschen was frei. Und später sehen wir dann vielleicht, wie man es am besten einsetzt.
Eigentlich wäre es ja naheliegend zu sagen, wenn das erste Byte irgendwo jenseits von Hex FFFD ist, also FFF.
Ja. Hier. Ja,
Da kommen jetzt die Historie mit dem UTF-16 rein. Das Problem ist halt, dass das Zeichen FFFF bereits vergeben ist. Das heißt, das kannst du aktuell nicht als Escape-Sequenz benutzen.
Ich denke, das, was du meinst, also es ist so, dass es durch die UTF-16-Codierung, die hat so ein paar reservierte Bitsequenzer. Und die sind hier auch nicht Teil davon. Also die sind irgendwie ausgespart. Die wird hier verwendet, wenn man hier mit 4 Bytes, also 2 so UTF-16 Einheiten hintereinander packt, dann müsste da so bestimmte Anfangs-Bitsequenzer drin sind, dass man genau weiß, dass man jetzt hier im ersten und hier im zweiten 16-Bit in der 16-Bit-Einheit ist. Und die dürfen hier auch nicht verwendet werden, dass man da nicht durcheinander kommt. Also da, ihr müsstet mal in der Wikipedia-Seite nachlesen, da ist das bei UTF-16 ziemlich gut beschrieben. Da hat es so Beispiele drin, wie das kodiert ist. Und da ist es so, bei UTF-16, wenn man da 4 Bytes hat, dann fängt das erste Byte fängt an mit 110110 und dann kommen irgendwie die Variable Bits und das dritte Byte, also der Anfang von der zweiten Einheit, fängt dann mit 110111111, genau.
Ich hätte auch gerade noch mal kurz eine Frage.
Ja.
Vielleicht eine etwas praktische Frage. Was ist das definiert oder was passiert denn, wenn man einem UTF-8-Decoder ein ungültiges UTF-8 vorsetzt, also diese Regeln da nicht einhält oder sowas?
Ja, gute Frage. Das ist im RFC genau beschrieben, dass man das nicht erlauben darf. Wenn eine ungültige Codierung verwendet wird, muss die abgelehnt werden. Es ist möglich, hier manche Zeichen in verschiedener Weise zu codieren. Und man muss immer die kürzestmögliche verwenden. Also es ist genau beschrieben, wie das hier aufgebaut sein muss. Man darf nicht eine 4-Byte-Codierung verwenden für irgendein Zeichen, wo man nur 2 Bytes bräuchte, bloß wenn man es irgendwie ungeschickt reinpackt. Das ist nicht erlaubt. Und es ist auch notwendig, dass so falsch kodierte Zeichen abgelehnt werden, weil sonst könnte man sowas wie in einem Pfad Punkt Punkt irgendwie anders kodieren. Es wird nicht erkannt als Punkt Punkt und man kann irgendwie in übergeordnete Verzeichnisse wechseln. Das ist, ihr müsst ein RFC mal durchlesen. Ich kann euch auch die Nummer sagen. Das 3629 und da ist auch genauso ein Beispiel drin und es ist auch aufgeführt, in welcher Sicherheitslücke das ausgenutzt worden ist. Also das ist tatsächlich ausgenutzt worden, dass da so ungültige UTF-8-Sequenzen nicht abgelehnt worden sind. So ist irgendeine Schadsoftware hat das ausgenutzt. Du kannst einfach suchen. 3629. Die meisten von den Encodings sind, da gibt es schon mehrere RFCs, die dann bearbeitet worden sind. Und sonst Wikipedia hat ziemlich gute Beispiele dazu. Ja, zum Schluss noch kurz 2 andere Encodings erwähnt. Also soviel ich weiß, sind die 3 UTF-16, UTF-32 und UTF-8 sind alle Teil von dem Unicode-Standard. Der ISO 10646. Was nicht Teil von dem ISO-Standard ist, so viel ich weiß, ist UTF-7. UTF-7 ist auch Codierung, wo man da der komplette Zeichensatz von Unicode codieren kann, aber nur in lauter Bytes mit 7 Bit. Also das erste Bit ist immer 0. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr Platz wie hier, weil vorne darf keine 1 stehen, sondern es muss immer hier 0 sein. Das heißt, man muss hier hinter das irgendwie anders kodieren. Es wird also ein bisschen länger. UTF-7, das ist so eine Sonderlösung, die gemacht worden ist für Mail-Software, weil viele alte Mail-Software hatte das Problem, dass sie nur 7-Bit unterstützt hat. Ich denke, das ist heutzutage kein Problem mehr, aber historisch gesehen war Mail immer sowas, was halt nur bei 7-Bit hast du sicher sein können, dass es auch wirklich durchgeht. Und weil bei Mail das ganz sinnvoll ist, wenn die Mail dann durchgeht und auch richtig ankommt, wegen dem ist da eine Codierung entwickelt worden, um über Unicode-Zeichen in lauter 7-Bit, in Bytes, wo nur 7-Bit genutzt worden hat, umzusetzen. Ist ein Sonderfall, das steht auch im RFC, den kann ich auch nochmal sagen, das ist RFC äußert 2052. Da steht da drin, dass es nur für den Spezialfall Mail verwendet werden soll. Und ist ganz nett, müsst ihr euch mal durchlesen, also RFCs lese ich ja sowieso super interessant. Das wird da kodiert, also man verwendet es statt, dass man UTF-8 kodiert und danach Quoted Printable anwendet, was ziemlich viel Overhead erzeugt. kann man mit UTF-7 kodieren, was sehr viel effizienter ist. Und das braucht, es wird dann immer mit so einem Pluszeichen, das ist das Escape-Zeichen in UTF-7, also wer mal in Text Pluszeichen sieht, dann ist das UTF-7 und sieht so ähnlich aus wie Quoted Printable. Hat halt keinen so ein schlimmer Worst Case für den Fall Mail. Und dann gibt es ein UTF-9. Da gibt es auch ein RFC dazu. Den kann ich sagen. Das ist RFC 4042. UTF-9 ist eine nochmal Spezialkodierung, die für PDP-10 ist, also für die Rechner PDP-10, die nämlich keine 8-Bit-Bytes sind, sondern 9-Bit-Bytes. Und das Nette ist dann, man muss hier nicht so bald faltern, sondern man kann hier einfach ein 8-Bit-Zeichen reinpacken und hier das 9. Bit, was man hier vorne hat, das nutzen, um Folge-Bytes anzuzeigen. Genau, UTF-9 braucht man maximal 3 Nonets, also hier das ist in einem Octets, da brauchen wir in UTF-8 brauchen wir 4 Octets für ganz Unicode, in UTF-9 wenn man halt eine 9-Bit pro Byte Maschine hat, brauchen wir nur noch 3 Nonets für ganz Unicode. UTF-9 ist der RFC ist vom 1. April 2005. Ist ganz interessant zum Lesen. Also da, man braucht halt ein PDP-10, um das Ganze zum Nutzer. Oh, ich sollte fertig werden. Ein paar Stichworte nur noch. Byte-Order-Marks. Das war ein richtiger Kommentar. Es gibt nichts Schlimmeres. Hier brauchen wir es, dass man das von dem unterscheiden kann. Für UTF-8 steht zum RFC drin, Windows macht so, wenn Windows sagen will, das ist UTF-8, dann macht es ein Byte-Order-Mark davor. Aber für UTF-8 brauchen wir überhaupt gar keine Byte-Order-Marks, weil da gibt es kein Byte-Order-Problem. Und Byte-Order-Marks sind das Allerschlimmste, echt. Das ist eine Seuche, das muss ausgerottet werden. Das Byte-Order-Mark ist, glaube ich, FEFF. FEFF. Und ob das jetzt halt FEFF ist oder FFFE, dann weiß man, ob es das oder das ist. Also wie rum das Ganze. Und das kann man dann an Anfang von der Textstelle. Ich habe das jahrelang keine Ahnung gehabt, dass es sowas gibt, bis ich dann mal so in der Windows-Welt war und dann festgestellt habe, dass da tausende Dateien sind, die sowas am Anfang haben. Und das macht Probleme mit Shebangs und das macht Probleme mit alle mögliche andere. Es macht nur Probleme. Und es ist überhaupt nicht notwendig, wenn man das idiotische Encoding einfach mal eliminiert, das allerdings intern in Windows eingesetzt wird und in den meisten Programmiersprachen in Java natürlich. Ich glaube in Python, da sind sie inzwischen umgestiegen. Aber das wird ganz oft intern eingesetzt. Und wenn man das endlich mal eliminieren wird und alle würden wechseln zu UTF-8, was im Web der Standard ist. Im Web, da hat es inzwischen, ich glaube, 90% Verbreitung. Unicode und UTF-8. Und dann könnte man das eliminieren und dann könnte man Byte-Order-Probleme eliminieren. Und alles wäre nett. Alles wäre so schön wie in Play 9, weil da ist das so. Seit 1993 ist das da so. Welches Jahr haben wir jetzt? Also wir sind schon Jahrzehnte spät und schlagen uns immer noch mit Problemen rum, die schon seit den 90er Jahren gelöst sind, wenn man es bloß richtig machen wird. Aber es ist immer noch nicht so einfach, weil einer von den schwierigsten Funktionen ist printf. Printf macht ziemlich viel Probleme in dem ganzen Bereich. Und selbst wenn man hier nicht Bytes zählt, sondern wenn das Printf irgendwie versteht, dass das hier Folgebytes hat und sagt, die drei Bytes sind ein Zeichen und so, hat man das Problem immer noch nicht gelöst, weil bei Printf kann man angeben, ich will es irgendwie rechtsbündig machen und dann muss Printf wissen, wie lang ist das String, wie viel Spaces muss ich vorne auffüllen. Und es gibt aber auch in der Konsole Zeichen, die im Font zwei Zeichen breit dargestellt werden. Also irgendwelche, also ich kenne mich nicht so genau aus, ich schätze mal asiatische Zeichen, die... Oder, bitte? Genau, es gibt welche, die sind nulllang, es gibt welche, die sind einslang, die allermeisten sind einslang, aber es gibt auch Zeichen, die sind die sind quasi doppelt breit. Und dann kann man nicht einfach sagen, ich habe so viele Zeichen, ich habe das ja schon alles richtig rausgerechnet, sondern man muss nur der Font fragen, wie breit machst du das Zeichen? Und deshalb bei Monospace-Fonts, die sind dann einfach doppelt so breit. Das muss man berücksichtigen und man muss noch Combining Characters berücksichtigen, wo man eben E als E-Zeicher kodieren kann oder als A-Zeicher plus hier Punkte oder Striche, die es auch als, also das Diakritika, das gibt es auch als separates Zeichen, das null breit ist und das wird dann so übereinander gesetzt. Man kann das eher so kodieren oder so kodieren. Und in dem Fall hat man hier zwei so Zeichen, die beide valide sind. Aber das hier ist 0 breit und das ist 1 breit. Also ist das Ganze hier, also es wird dann so drüber gesetzt, ist auch wieder nur 1 breit, obwohl es zwei Zeichen sind. Und das alles muss man in Printf berücksichtigen, damit es richtig funktioniert. Also Printf ist da echt schwierig umzusetzen.
Unicode-Normalization. Das Beispiel ist, du willst zwei Strings vergleichen. Einmal ist es ein A mit Strichen, einmal ist es Betonungszeichen Diäresis gefolgt von einem A. Deswegen hast du die Normalisierungsform. Das ist auch so eine Krankheit, die schnell hier aussterben.
Also das Zeichen hier, das E und das A kombiniert mit dem Zwei-Punkte-Zeichen, das soll eigentlich das gleiche sein. Also hier ein Vergleich muss auch irgendwie sagen, das hier ist das gleiche wie das. Weil es sieht genau gleich aus. Es ist nur anders. Also es ist dann wirklich schwierig irgendwann. Und also bisher war es einfach, aber es wird immer schwieriger, wenn man in die Details geht. Weil, was ist das hier für Zeichen? Ja, Ohm oder großes Omega? Ja, es ist eben nicht dasselbe. Hier drin gibt es das Ohm-Zeichen und das Omega-Zeichen. Also gibt es zwei verschiedene Codierungen, aber sie sehen beide gleich aus und also der Mensch kann es in der Darstellung nicht unterscheiden.
Sehr prominentes Beispiel, Mac OS 10. Ich schreibe ja ein großes X.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Super.
Also die Begründung, ob Zeichen wirklich verschiedene Codepunkte haben, aber gleich aussehen, ob die wirklich gleich sind, hängt immer davon ab, ob die immer gleich verwendet werden. Und oben ein großes Omega wird halt in einem Satz verwendet. In einem griechischen Satz, glaube ich mal. Ich kann kein Griechisch, weiß nicht, wie oft verwendet wird, aber ein Ohmzeichen nicht. Das kann man, wenn man ein cooles Font machen will, zum Beispiel auch komplett anders darstellen.
Also es wird da echt schwierig und das hängt dann letztendlich auch von der Verwendung ab, was sich da dann etabliert, was als gleich angesehen wird oder nicht.
Ich wollte noch eine Anmerkung mache zu dem Ä und dem A mit zwei Punkte drauf. Es kann durchaus aber beabsichtigt sein, dass das anders aussieht, weil wenn das eine zweifache Zeitableitung von irgendeiner Variable A ist und das andere ein Ä, dann darf das auch anders aussehen.
Aber es gibt vielleicht die zwei Punkte auch nochmal in zwei Varianten.
Das mag
einmal sein, mathematisch, ja, und einmal für solche Buchstaben.
Ich hätte von dir noch gern Debug-Hilfe, weil ich zwei konkrete Probleme habe und gerne wissen, wie ich es anstellen muss. Ich habe da so einen Buchstaben A, der sich weigert, ein Betonungszeichen anzunehmen, das eigentlich drauf gehört.
Was, du hast schon A mit?
Buchstaben A und das Betonungszeichen heißt Ogonic. Es ist ein Strich unten dran. Und mein Editor weigert sich, wenn ich die nacheinander eingebe, die zu composen. Der macht halt zwei Einzelzeichen draus.
Ja.
Und ich habe da mit allen GTK-Programmen Probleme, dass die nicht zusammensetzen wollen. Wie analysiere ich das Problem sinnvoll, warum man das Unicode-Zeichen nicht composed?
Also du musst gucken, ob es ein Unicode-Zeichen dafür gibt.
Gibt
das,
es?
Das schon... Dann kann ich ja direkt das eingeben. Einfach mit dem Codepunkt, das ist eben die Nummer hier, die kann ich hexadezimal eingeben. Im VI, das steht in der Wikipedia-Seite, kann Steuerung V, dann U und dann hexadezimale Codepunktnummer eingeben. Und dann hast du das Zeichen. Im WIM geht es. Und sonst muss ich eben gucken, wie dein jeweiliges Programm es dir erlaubt, ein beliebiges Unicode-Zeichen einzugeben.
Okay.
Die
andere Frage, die ich gerne stellen würde, ist, wenn ich jetzt eine Kette habe, die in das Encoding betrifft. Ich habe lokal irgendwie ein Terminal, SSH-Verbindung und remote eine Shell. Und da kommen meine Buchstaben nicht so an, wie erwartet. Also mein Escape gefolgt von Zeichen kommt nicht an.
Da bin ich ein bisschen zu spät gekommen, weil ich habe am Anfang gesagt, eure Encoding-Probleme, die kann ich nicht lösen.
Also die kannst du lösen? Kannst du
nicht die kann ich nicht lösen. Aber ich kann die andere Frage nur beantworten. Wie findet man jetzt, ob irgendein Font ein bestimmtes Zeichen unterstützt oder nicht? Ja, genau, die öffne ich jetzt. Das File format.info. Unicode Characters. So, wie hat der Ding heißen? Envelope Back oder Back Envelope, oder?
Ach, das war Mail Envelope.
Mail Envelope Back, glaube ich.
Ja.
Okay, jetzt gucken wir mal. Also die Seite, das war schon mal schlecht. Die Seite fileformat.info, die ist wirklich gut. Da können wir mal so zum Spaß umeinander browsen.
Such mal nur nach Mail und schau mal, was rauskommt.
Okay. Nehmen wir hier mal so eins einfach. Okay. Es gibt für jedes Unicode-Zeichen gibt so eine Seite, die kann man ich sollte mal runterlassen. Anhand von der URL auch direkt aufrufen. Hier muss man einfach den entsprechenden Hexwert eingeben. Dann kann man direkt anspringen. Es ist das Zeichen aus dem Unicode, aus der Unicode-Tabelle drin, in welchem Block, in welcher Kategorie und so weiter das ist. Es gibt also see-alsos, Verweise auf andere Zeichen und dann Encodings. Und hier kann man sich dann angucken, in UTF-8 sieht so aus, sogar binär und hex, da muss man gar nichts selber umwandeln. UTF-16, UTF-32, wie man es in Java oder so eingibt, wie man es in Python eingibt, hier in HTML. Und hier unter hat es so Java-Zeugs. Und es gibt hier oben vor allem auch. Ja, das ist halt so Encoding wie Quoted Printable. Das ist halt so ein Level höher. Ja, also seit ein paar Jahren mache ich das nicht mehr. Ich habe das auch lange so gemacht, aber inzwischen ist das einfach nicht mehr notwendig. Aber ich schreibe ja sowieso keine Umlaute, wegen dem hat sich das Problem von mir auch schon erledigt. Ja, hier, Fonts, der Support. Hier hast du. Also das ist natürlich keine vollständige Liste von allen Fonts. Hier sind View All, dann kannst du halt gucken, welche. Oh. Ah, das ist so JavaScript-Zeug, oder? Ah, hier siehst du dann, wie das in den jeweiligen Fonts aussieht. Hier gerendert als Bild und so weiter. Irgendwo gibt es also eine Liste von alle Fonts.
Also das sind halt nur die Fonts, die da lokal drauf sind.
Ja.
Es gibt dann noch eben die andere Version, die braucht anscheinend Flash.
Viel Spaß. Was halt. Kennst du von Website?
Das ist die. Genau die.
Achso, ja, aber.
Die Funktionalität macht dann, dass du die Schriftart, die du selbst installiert hast, überprüfen kannst.
Ah, okay. Ach, das ist das Flash-Zeug.
Genau. Local Font List.
Jetzt verstehe ich das. Okay, cool.
Zusätzliche Schriften hast und wissen willst, ob diese wirklich drin sind, weil das sind nur gängige Schriftarten. Mhm. So Last Resort ist halt so ein Fehlerzeichen für alles. Ja. Das kann man getrost ignorieren. Man freut sich immer drüber, so, oh, es kann alles und sieht dann, dass da überall nur dieses Undefined kommt. Ja, Sego UI, das wirst du nicht installiert haben. Das ist Windows 7 und höher Schriftart. Und die anderen kenne ich gar nicht.
Ja, also da könnt ihr echt mal durchklicken auf der Seite fileformat.info. Echt super interessant. Und vor allem sieht man da halt auch gerenderte Zeichen. Wenn man es im Browser nicht angucken kann, dann kann man es zumindest da mal angucken. Gut.
Ich hätte noch eine Anmerkung. Bei E-Mails, da gibt es einen Header. Da kann man einschreiben, welches Encoding und welche Character Sets und was man alles hat. Wie ist es bei Dateien? Wenn ihr Dateien kann, weiß ich auch nicht, welches Encoding da drin steckt.
Genau, du willst rausfinden, welches Encoding jetzt die Datei hat. Also Windows löst es so, dass es bei UTF-8 kodierte Textdateien sowas an Anfang schreibt. Und wenn das da ist, dann sagt Windows, super, jetzt wissen wir, das ist UTF-8. So sollten wir es nicht machen. Das Problem ist eigentlich immer das gleiche, mit alle Arten von Dateien. Man weiß erstmal nicht, was drin steckt. Und man weiß es dann, wenn man auf die Dateiendung vertraut. Also du könntest deine Datei alle .utf8.txt nennen oder sowas. Oder indem du sowas verwendest wie das File Utility, irgendein Programm, das in der Text reinguckt und anhand von irgendwelchen Heuristiken versucht zum Ermitteln, was es denn wohl sein könnte. Indem es zum Beispiel guckt, gibt es illegale UTF-8-Sequenzer, Codierungen, dann wird es wohl kein UTF-8 sein.
UTF-8 und UTF-16 auseinanderhalten ist ja, man sucht einfach nur nach den Multibyte-Sequenzen. Die sehen nämlich bei beiden unterschiedlich aus.
Genau, aber wenn du gar nicht weißt, was drin ist, wenn du nicht mal weißt, ob es Unicode ist oder irgendein anderes Character-Set, dann wird es halt schon schwierig. Man kann bloß warten anhand von Heuristiken über Versuche zum Mittler, was es wohl ist. Aber das Problem betrifft Dateiformate an sich. Also, Tai hat gerade gesagt, UTF-8 und UTF-16, die sind disjunkt. Da gibt es. Also, die. Ja, doch. Im Moment. Nee, bei UTF-16 nicht.
Doch, du machst in UTF-8 vier Leerzeichen und ein beliebiges ASCII-Zeichen. Das funktioniert noch.
Vier Leerzeichen?
Vier Leerzeichen und ein beliebiges ASCII-Zeichen. Das ist in UTF-32 drei Leerzeichen, tut mir leid. Okay. Das ist dann einfach in UTF-32, kann nicht mal reden,
ja.
Eben das eine Zeichen, weil das ja die Leerzeichen automatisch null sind. In 16 sind es dann halt ein Leerzeichen und das Zeichen und Und UTF-8 habe ich ja schon gesagt.
Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das bei UTF... Hm? Ah, doch, ja.
Ja. Also 0 wird gerne als Leerzeichen dargestellt. Also man muss halt das 0 dann, glaube ich, eingeben und nicht Leerzeichen.
Also 0 Byte.
Ja. Also ihr habt also gewisse Sammellabelschaft für alle Textdateien und ab und zu gucke ich dann mal in welche rein und dann bringt mir was in den Text so umlautet. Und ich glaube, die Codebase 850, dann jetzt ist er ziemlich ausgenutzt, dann ist es nur noch hier. Unter BI oder der BIM, der erkennt dann, ob es Latin 1 oder UTF 8 ist.
Also der BIM, der hasht das selber halt ein bisschen durch. Und sonst kannst du halt File benutzen, File oder File minus I auf Linux, das gibt auch das Encoding aus.
Nur wenn es im BI angucken kann und halt alles in Ordnung und dann auch so sehr mal im NAS anguckt, dann sieht man sich jetzt komisch aus.
Ja, du hast im WIM anguckt, nicht im BI und da fällt mir drauf frei. Ja. Da muss man immer extra noch gucken mit, glaub, Doppelpunkt Set File Encoding oder so. Ja.
Das ist eigentlich, was ich in meinem Vortrag noch machen wollte, aber ich kann es ja immer erklären. Die Dinge sind sehr markant, wenn man das hier sieht, nämlich UTF-8 Quadrant Printables, nennt man das dann. Sind dann irgendwie diese komischen A-Zeichen. Das ist immer das erste, die erste Multibyte-Sequenz für Deutsch, aber das funktioniert nur für deutsche Sprache.
Ja, das ist UTF-8 als Latin 1 interpretiert.
Genau.
Also das ist ja UTF-8-Text und der Webserver liefert Latin 1 aus. Dann sieht es so aus.
Also die, ich habe den Fachbegriff vergessen, muss ich nochmal nachgucken, aber diese Verwechslungen von Charsets haben immer sehr markante Sachen, woran man sie erkennt. Also das kann man auch im Programm vorsetzen, dass er sagt, okay, kann ich, ist wohl das.
Gut, schließe ich ab. Was ich mitgeben will, ist immer von der Natur der Sache ausgehen. Nicht einfach zum Denken, ach, wir mischen das einfach alles durcheinander, sondern immer zum Versuchen rauszufinden, was ist die Natur der Sache. Und es kann schon gute Gründe geben, dass man hier da vielleicht irgendwas zusammenfasst oder so. Aber da muss man darauf achten, dass das nicht dazu führt, dass man auch in den Köpfen das als eines wahrnimmt, sondern immer von der Natur der Sache ausgehe und wenn man was aus Performancegründen oder so zusammenfasst, dann trotzdem beschreibe, was man eigentlich meint und dass man es nur aus dem und dem Grund zusammenfasst. Ich glaube, die ganze Verwirrung hier in dem Bereich, und wir haben hier auch gemerkt, wie viel Verwirrung hier im Raum da ist, die kommt daher, dass hier Sachen nicht klar getrennt sind, dass nicht klar benannt ist, was ist, dass die Konzepte nicht rausgearbeitet sind, dass die Natur der Sache nicht erfasst wird und auch nicht so beschrieben wird hier. Das Character Set ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Es ist einfach nur eine Liste. Aber so eine Darstellung findet man halt nirgends im Web, nirgends in den Standards. Das ist alles immer verworren und zusammengefriemelt und so. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr irgendwas entworfet, wenn ihr irgendwas beschreibt, immer versucht, rauszufinden, was ist die Natur der Sache. Zweitens, achtet drauf, keine falsche Einfachheit zum Wählen. Indem ihr sagt, ach ja, hier mit 2 Bytes kann ich ja Unicode abdecken. Und dann haben wir Fixed Size Encoding. Und nachher stellt man fest, oh, Unicode ist doch größer. Also versuche zum Erkennen, wo es eine tatsächliche Einfachheit ist, weil so Fixed Size Encodings, die sind natürlich vorteilhaft, aber wo ist tatsächlich möglich, Fixed Size zum Arbeiten und wo macht man sich's nur einfach, obwohl es gar nicht so einfach ist. Und drittens, man hat es einfach richtig. Und da komme ich hier wieder auf das Beispiel zurück. Hier, seit Anfang der 90er Jahre gibt es halt eine richtige Umsetzung. Mit Unicode, mit UTF-8. Ein Betriebssystem, bei dem der Window Manager 8,5 heißt. Und das ist halt 8 und ein 1,5 Zeichen. Und das könnte man sich in Unix, in Linux nicht vorstellen oder in Windows, dass ein Systemprogramm so einen Namen hat. Aber in Play 9 gibt es das halt eben schon seit Anfang der 90er Jahre.
Ich gebe dir das auf die Kommandozeile ein.
Also es wie du das mit einer Tastatur eingibst, das ist eure Sache. Aber sobald du es eingegeben gekriegt hast, dann kannst du ganz normal damit arbeiten, weil das ganze System ist innerhalb, also das Play 9, UTF-8 ist entworfen worden von Rob Pike und Ken Thompson, die da in Play 9 gearbeitet haben. Und die haben innerhalb von einer Woche haben sie das implementiert und ihr ganzes System konvertiert auf Play 9 von, auf UTF-8 von UTF-16 davor. Die haben es einfach mal richtig gemacht. Und mit Unicode und mit UTF-8 gibt's Umsetzungen, die einfach alles abdecken, was notwendig ist, die keine so schwerwiegende Nachteile haben. Und so Argumente mit, ja, mit UTF-16, da kann ich halt ein Set von Zeichen mit 2 Bytes codieren und in UTF-8 sind es halt 3 Bytes, das ist halt einfach vernachlässigbar. UTF-8 hat so viele Vorteile, dass man die einfach nutzen sollte. Und da, glaube ich, muss man sich einfach an die Beste orientieren, die es am besten können. Und Play 9 macht das halt seit den 90er Jahren am besten, weil die sind durchgängig, gibt es kein Encoding-Problem mehr. Und wir müssen uns täglich ärgern, und die Website war immer wieder ein tolles Beispiel, immer noch immer da Probleme. Das ist unfassbar. Und das will ich euch gern mitnehmen. An der Natur der Sache orientieren. Keine falsche Einfachkeit, keine falsche Einfachkeit aufsetzen. Und orientiert euch an die Beste, die es am besten macht, und macht es einfach auch richtig. So würde ich euch danken für das, dass es so lange durchgehalten hat.
Wann bist du dann auf Plan 9?
Was meinst du?
Wann bist du dann auf dem Betriebssystem?
Ob ich das nutze?
Ja, genau.
Ich nutze es nicht. Aber ich nutze es immer wieder als Beispiel und als Inspirationsquelle, und ich lese gern die Papers von denen, weil da steht einfach drin, wie man es richtig macht. Also es gibt inzwischen, glaube ich, Play 9 auf Raspi und Anleitungen dafür, aber ich glaube, sonst nutzt es halt jeder nur im Emulator. ja, also der Zug ist abgefahren. Play 9 wird die Welt nicht mehr erobern. Aber wenn ihr euch anguckt, was in den letzten Jahren bei Linux und so passiert ist, das sind immer Sachen, die es in Play 9 schon Jahrzehnt früher gegeben hat oder 2 Jahrzehnte früher. Das Fuse-Datei-System so richtig durchsetzt hat sich zwar nicht, aber genau das gibt es da halt schon in viel besserer Form. Und wer sich mit Sockets rumgeärgert hat, guckt euch mal Netzwerkverbindungen in Play 9 an. Das ist eine wahre Freude. Und halt nicht so hässlich, wie Sockets überall sonst sind. Die haben es einfach richtig gemacht. Das sind Sockets nichts anderes. Sockets sind einfach nur Dateien wie alle anderen Devices in Unix auch. Also der Festplatte ist auch einfach nur ein Device, ein Block-Device. Und so sind Sockets halt einfach auch nur Devices. Einfach nur Dateien. So wie es sein sollte. Nur in Unix hat man es halt richtig gemacht. Und die haben daraus gelernt, das war der gleiche Persona. Die haben es in Unix sind es schlecht gemacht, und dann haben sie es halt besser gemacht. Stimmt, die anderen haben es gemacht. Die anderen haben es in Unix gemacht, ja.
Wie schlage ich denn bei konsistenter Beibehaltung des Dateikonzepts so Probleme wie, ich möchte Baudaten angeben, ich hätte gerne Metainformationen zu meinen Laufwerken, also was wie Blockgrößen, sowas wie ja, eben Hardware, die halt auf zusätzlichen Controllern da drin eingebunden sind. Also Informationen, die ich eigentlich brauche, um mit diesen Devices arbeiten zu können, ohne sie kaputt zu machen oder um mit ihnen sinnvoll kommunizieren zu können. Das deckt ja das ursprüngliche Konzept von, ich habe so ein Ding, das kann ich lesen, schreiben und ja auf und zu machen, halt nicht abgedeckt.
Ja, also im besten Fall macht es dein Device-Driver von selber. Also die Idee bei Unix ist, du schreibst halt einfach rein und liest raus mit Read und Write, mit zwei System Calls, und alles andere interessiert dich nicht. Und im besten Fall sollte der Device-Driver, der hinter dem Device steckt, der sollte alles, was Hardware betrifft, abstrahieren. So sollte es sein.
Dann setze ich aber explizit sowas wie Polling voraus, also dass ich jedes Mal lese und dann erst anfange, sowas wie Fehler abzufangen. Angenommen, ich lese von einem Socket, dann möchte ich ja irgendwie benachrichtigt werden, wenn mein Socket zusammenbricht oder sowas. Wenn ich nur die Read-and-Write-Struktur habe, habe ich ja damit ein Problem. Dann erkenne ich diesen Zusammenbruch ja erst, sobald ich das nächste Mal versuche, Daten da rauszulesen.
Ich verstehe die Probleme, die du beschreibst. Muss allerdings zugeben, dass das in my Welt ist. Sowohl das Hardware-nahe als auch Netzwerk-Zeugs, das haltet meine Welt. Ich weiß nur, die Netzwerkprobleme sind natürlich in Play 9 auch da. Die müssen jetzt auch irgendwie hinkriegen, zum Erkennen, wenn die Netzwerkverbindung weg ist. Und irgendwie wird das gelöst haben. Wenn du dann nachlesen willst, solltest du mal zu dem 9P-Protokoll, also einfach Zahl 9 und dann P. Mhm. Das ist so ein allgemeines Protokoll, mit dem man alles ansprechen kann. Und ich denke, da wirst du irgendwo dann schon Informationen dazu finden, wie man das rausfindet. Aber ich kann es dir leider sagen.
Okay, weil ja, das, was ich bisher halt gesehen habe, ist, man hat dann jetzt für jeden Anwendungsfall irgendwie eine eigene Implementation dann hingeschraubt und dann gibt es halt diese vielen Parallellösungen. Mhm. Auch so die großen Protokolle wie Bluetooth oder so unterscheiden halt auch immer in ihren Anwendungsfällen, wie sie die Daten verarbeiten müssen. Und wie sie halt die Signale verarbeiten, das muss man halt bei Dateien irgendwann mal auch machen, wenn man halt dann doch auf irgendwelche Hardware-Informationen oder Verbindungsinformationen sich stützen muss.
Ja, das sind sicher die Herausforderungen, das hinzukriegen. Und da hat sich Unix natürlich auch in gewisser Weise einfach gemacht, weil da war halt die Idee mit einem Rechner, mit einer Festplatte und da ist alles drauf, mit alles unter Kontrolle. Und erst später sind dann die ganzen Probleme aufgekommen, die dann in Unix halt irgendwie dazu bastelt sind, in der User Space ausgelagert und so. Dann muss halt dein Programm muss halt gucken, dass die Bootrate stimmt und muss gucken, ob der Socket noch lebt oder so. Ja.